Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout was taken.
Ab in den Süden, der Sonne hinterher. Hey, oh, was geht? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir beschäftigen uns heute mit den Süddivisionen in der NFL, AFC und NFC. Und wir haben heute eine Debütantin zu Gast. Gesundheitlich schwer angeschlagen, aber sie zieht's durch knallhart. Herzlich willkommen, Sarah.
Hallo, hallo. Freut mich, dabei zu sein. Und man sagt ja so schön, nur die Harten kommen in den Garten. Deshalb einfach durch da.
Ja. Klingt, ich finde, es klingt charmant. Sagen wir es so. Ich finde es gar nicht so schlecht.
Immerhin.
Zu Gast haben wir auch natürlich Thomas. Servus.
Servus, Daddy. Hi. Grüß dich. Und ich freue mich auch, Sarah zu begrüßen zu dürfen, natürlich.
Und das Quartett komplettiert heute unser Jan vom Kicker. Servus.
Servus, Daddy. Servus in die Runde.
Kommen wir nochmal zu dir, Sarah. Bevor du einen Hustenanfall bekommst, das Zeitfenster nutzen wir schnell aus. Erzähl mal kurz ein bisschen was über dich. Du arbeitest hauptberuflich bei DAZN. Was machst du denn da genau? Denn Spiele kommentierst du leider nicht, oder? Oder ist es eher ein leider noch nicht? Wie können wir das verstehen?
Ich arbeite bei DAZN hauptberuflich. Bin da an sich eher im Sales tätig. Also ein bisschen das nervige, warum sehe ich Werbung? Ja, wegen mir. Das ist dann, wenn ich was richtig mache, dann seht ihr viel Werbung. Nein, Spaß, aber genau. Ansonsten betreue ich auch viele NFL-Teams beziehungsweise unsere Partnerschaften mit den NFL-Teams und habe einfach immer meine Finger im Spiel, sobald wir irgendwelche Sachen rund um unsere NFL-Produktion umsetzen. Und da einfach viele Branded-Content-Sachen, die ihr vielleicht mitbekommen habt im letzten Jahr, da bin ich immer dabei. Ansonsten nebenher gibt's noch so einen College-Football-Podcast, wo ich Teil davon bin. Also Podcast nicht das erste Mal jetzt hier mit euch, sondern da habe ich auch in der Vergangenheit schon ein bisschen Erfahrung sammeln können.
Ja, dann mach doch Werbung. Wie heißt das denn, der Podcast?
Saturday Kickoff. Also jetzt vielleicht rund um den Draft nochmal interessanter, aber ich meine, die College-Football-Saison fängt in einem Monat wieder an. Also wenn ihr da Interesse dran habt, ein bisschen mehr über die Teams und die Matchups zu erfahren, dann gerne reinhören.
Gut, und im Video zu sehen gibt's dich auch auf Insta, glaube ich, bei gameday.de, ne?
Richtig, da gibt's hin und wieder mal so ein paar kleine kurze Videos mit irgendwie interessanten Facts, die so ein bisschen abseits der ganz großen Headlines, würde ich mal sagen, weil klar, so ein Patrick Mahomes, da erfahrt man irgendwie generell schon viel drüber und ist irgendwie vielleicht sogar ein bisschen langweilig. Ich konzentriere mich da eher auf die Storylines, die vielleicht so ein bisschen im Hintergrund liegen, aber halt trotzdem nicht weniger interessant sind.
Gut, das war ja noch nicht alles. Du bist auch als einzige hier in der Runde aktive Footballerin. Du bist Quarterback bei den Munich Cowboys Ladies. Erklär erst mal, warum die nicht Munich Cowgirls heißen, Punkt 1 und Punkt 2. Das machst du noch gar nicht so lange, oder? Oder hattest du eh schon Football gespielt, bevor du nach München gekommen bist?
Tatsächlich war das hier auch so ein Grund, warum ich mir München ausgesucht habe. Hier kann ich auch Football spielen. Hat sich gut angeboten, wollte ich schon lange machen. gab aber oder gibt generell nicht so viele Teams in Deutschland im Frauenbereich. Mhm. München hat eins, genau. Warum nicht Cowgirls? Das bekommen wir oft gehört, glaube ich, aber es hat einfach einen ganz komischen Vibe.
Ja, das stimmt.
Deshalb bleiben wir einfach klassisch bei den Munich Cowboys und setzen das Ladies hinten dran. Gibt einige Teams, die das so machen oder Vereine. Und funktioniert eigentlich ganz gut, passt dann auch ein bisschen besser mit den Cowboys. Dann kann man sich das Merch bzw. die Teamwear auch deutlich besser teilen, beziehungsweise muss man da nicht irgendwie mal eine Extrawurst für die Ladies machen. Was ganz Gutes. Und genau, ich spiele diese Saison, meine erste Saison als Quarterback. Habe davor schon eine Saison gespielt, aber da eher als Running Back, Wide Receiver. Bin dann quasi jetzt in der letzten Offseason ein bisschen umgeschult, weil wir jemanden gebraucht haben, der das übernimmt. Und macht mir echt viel Spaß. Man lernt nochmal Football auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Und das hilft auch einfach sehr für, wenn man sich irgendwie generell gerne damit beschäftigt, irgendwie Football nochmal anders dann zu schauen, zu verfolgen. Macht schon nochmal einen Unterschied. Und natürlich bin ich auch automatisch besser in Madden geworden.
Das ist gut. Ich weiß nicht, wie ihr zwei Jahren, Thomas, euch eure Madden-Skills einschätzt. Meine sind sehr überschaubar. Mich hat immer die Steam-Route von Kutsches Tight End früher völlig fertig gemacht. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich spiele lieber gegen meinen Sohn, da habe ich mehr Chancen. Wie sieht's bei euch aus?
Ich stehe auf Slant-Routes und dann wird's auch schon immer weniger. Also das funktioniert bei mir immer gut, wenn ich Geduld habe, wenn ich warte, bis irgendeiner sich gekreuzt hat und dann frei ist. Aber ja, allzu tief, dass ich da vorm Snap noch 1000 Anpassungen mache, bin ich nicht drin. Dafür spiele ich es einfach nur just for fun.
Ja, aber ja, Tommy sieht mir aus wie ein Experte.
Ja, Play-Action ist meins, aber das auch auf so unfassbar überschaubarem Niveau. Also lieber auch tatsächlich die leichten Schwierigkeitsgrade, bin ich ganz ehrlich. Also, aber auch da fehlt mir die Zeit. Aber Madden würde ich sagen, tatsächlich deutlich besser als FIFA bei mir.
Okay. Aber ich glaube, Sada, auch hier bist du die Beste von uns Vieren. Deswegen schon mal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Thema Quarterback. Bevor wir nämlich in die Divisionen einsteigen, blicken wir noch kurz auf zwei, in Anführungszeichen, Breaking News. Die sind teilweise schon ein paar Tage alt. Es gab zwei Vertragsverlängerungen. Es war ja, da hat man auch in den letzten Wochen schon drüber gesprochen, es gab immer so ein paar Quarterbacks, die noch anstehen. Zwei haben es jetzt finalisiert. Zum einen Tua Tagovailoa von den Miami Dolphins und zum anderen Jordan Love von den Green Bay Packers. Beide haben neue Verträge unterschrieben. Tua 4 Jahre, 212,4. Die Komma 4 sind wichtig, glaube ich. und Jordan Love 4 Jahre, 220 Millionen. Damit ist Jordan Love jetzt auf einer Stufe mit Trevor Lawrence und Joe Burrow, was das Jahresgehalt, das durchschnittliche, betrifft. Liegen alle drei bei 55 Millionen und Tua reiht sich dahinter ein mit 53,1. Da haben wir es nämlich, damit verdient er $100,000 im Jahr mehr als Jared Goff. Auch das, glaube ich, kein Zufall. Tommy, fang mal bei Tua an. Wie schätzt du das Ganze ein? Ich glaube, so der Tenor bei uns war immer, wenn du einigermaßen einen Franchise-Quarterback hast, der für einen neuen Vertrag ansteht, dann bezahlst du ihn auch. Da gibt es kein großes Überlegen. Oder hättest du zumindest noch diese 5-Jahres-Option, die 2024 angestanden hätte, durchgezogen und dann nächstes Jahr neu verhandelt, was aber dann wahrscheinlich auch teurer hätte werden können. Wie siehst du das?
Ganz genau. Also es ist jetzt ein teurer Vertrag, aber im Prinzip kann man ja bei jedem Quarterback dann sagen, wenn er weiter erfolgreich spielt und daran ist natürlich jeder interessiert, wird's einfach immer teurer. Und irgendwann muss man eben mal viel Geld in die Hand nehmen. Und wenn man auf die beiden Namen schaut, weil jetzt werden natürlich immer beide auch herangezogen. Also ich finde, bei Tua bezahlt man einfach den Floor, den man bekommt. Und das ist ein sehr teurer Preis. Und bei Jordan Love bezahlt man einfach den Ceiling. Für Tua freut's mich aber auch einfach extrem, dass er eben bezahlt wird, weil diese ganzen Geschichten mit den Concussions und dass er da wirklich von dem Karriereende stand oder darüber nachgedacht hat, nach der zweiten schweren dann. Freut es mich einfach total, dass er bezahlt wird, aber natürlich ist es einfach auch wahnsinnig viel Geld für einen, der im Prinzip nur ja so ein bisschen spöttisch gesagt die Mike McDaniel Offense umsetzt und das halt einfach gut macht, aber jetzt auch nicht der Superstar wahrscheinlich mehr wird und nicht mehr ein Top 5 NFL Quarterback bei all denen, die da gerade rumlaufen.
Also Tua 2023 mit 4.624 Passing Yards, 29 Touchdowns, 14 Interceptions. Die Dolphins hatten einen 11-6 Rekord. Ich glaube, so ein bisschen das Narrativ bei Miami letztes Jahr war okay. Gegen die Teams, gegen diese gewinnen müssen, in Anführungszeichen, gewinnen sie auch, teilweise klar. Und wenn es dann ein bisschen härter wird von der Konkurrenz, dann sieht's mau aus. Können Sarah die Dolphins mit Tour 2024 den nächsten Schritt machen? Und abgesehen davon, siehst du Tour als Systemquarterback? Schlimmes Wort, aber es steht halt im Raum. Oder würde Tour auch ohne seinen Headcoach funktionieren?
Boah, ich finde es sehr schwierig einzuschätzen. Ich weiß auch nicht, ob Tour der Quarterback ist, mit dem du dann wirklich den nächsten Schritt, also sprich Ziel Super Bowl, gehen kannst. Ich bin da eher zurückhaltend. Ich glaube, es muss halt alles im Team drumherum passen. Also das, wie man sagt, das System darum muss einfach ideal funktionieren, dann kannst du es mit ihm schaffen, glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass er derjenige ist, der so diesen, der das Team auf das nächste Level automatisch hieven kann mit seiner Leistung oder mit seinem Können.
Ist halt immer das Problem, ne?
Ja.
Tun, Huhn oder Ei, also was macht's dann letztlich aus? Das Thema hatten wir bei Jimmy Garoppolo auch jahrelang in San Francisco. Mittlerweile ist diese Frage aber, glaube ich, beantwortet. Jan, dein Take zu Tour? Tour-Take?
Es ist halt bewusst ein Vertrauensvorschuss, wenn man sich auch seine Playoff-Bilanz einfach nur mal anschaut. Er hat ein Spiel gehabt, ein Touchdown, ein Interception, gerade so 50% Completion Rate und dann war er raus. Also ich kann es bei beiden verstehen, bei Jordan Love und bei Tua, dass du als Franchise sagst, das ist mein Quarterback, mit dem will ich in die Zukunft gehen. Bei beiden gibt es ein paar Bauchschmerzen. Also keiner hat jetzt 100% die Argumente auf seiner Seite. Jordan Love mit der guten halben Saison, die er bisher nur gezeigt hat. Tua mit den Verletzungen und dass er eben, wenn es um die Playoffs ging, um die heiße Phase letztes Jahr, als sie auch den ersten Platz noch abgegeben haben, dass er da eben nicht abgeliefert hat. Auf der anderen Seite musst du dir als Franchise die Frage stellen, kann ich in der Free Agency oder nächstes Jahr im Draft, kriege ich einen besseren Quarterback? Und da würde ich bei beiden sagen, ist die Messlatte schon sehr, sehr hoch. Gerade wenn man sich die Draft-Klasse der Quarterbacks nächstes Jahr anschaut, die ist nicht so stark wie dieses Jahr. Von daher völlig verständlich, dass beide Teams jetzt, die Packers und die Dolphins, gesagt haben, das sind unsere Quarterbacks für die nächsten Jahre, für die Zukunft. Also absolut verständlich, bevor es dann noch teurer wird.
Tommy, Thema Jordan Love. Unsere beiden Packers-Ultras sind ja heute nicht dabei. Es kam ja jetzt auch überraschend, dass Jordan Love unterschreibt. Hätte er mal ein paar Wochen vorher schon machen können. 2023 4.159 Yards, 32 Touchdowns, 11 Interceptions, also durchaus vergleichbare Zahlen. Tua hatte dann natürlich noch ein paar Passing Yards mehr, aber auch ein paar Interceptions mehr als Jordan Love. Ja, Jan hat schon angesprochen. Im Endeffekt, ja, so eine halbe Saison auf höchstem Level performt. Das reicht dann. Ich habe auf Twitter schönen Tweet gesehen. Im Sommer 2023 war man sich unklar, ob Jordan Love ein Starter werden kann für die Packers. Dann so im Winter hat man gesagt, hey, jetzt langsam sind die Füße wet. Jetzt hat er sich akklimatisiert in der Liga. Und ein halbes Jahr später, hier bitte, zack, 55 Millionen im Jahr. In der NFL geht's schnell. Aus deiner Sicht, war dieser Playoff-Sieg in Dallas, wo er sensationell gespielt hat, war das dann ausschlaggebend für die Franchise zu sagen, er ist es? Oder war es für dich trotzdem noch zu früh, in Anführungszeichen?
Also natürlich bleibt dieser Playoff-Sieg hängen, aber es war auch so, wie Jan auch schon sagte, die zweite Saisonhälfte, wo er einfach wirklich wie ein Star aussah. Also wirklich wie das Gesicht der Franchise, der das auch alles tragen kann und führen kann. Ich glaube auch, dass der Vertrag retrospektiv dann besser aussehen kann, weil in 3 Jahren, wenn noch ein paar weitere Riesen-Quarterback-Deals dazu kamen, war dann der Love-Vertrag vielleicht gar nicht so teuer, wie er jetzt eben aussieht. Gerade sieht er eben echt teuer aus und vor allem bei einem halben Jahr. Also wenn der jetzt halt wieder, so spielt wie damals in der Zeit, als er eben nicht an Aaron Rodgers vorbeikam, weil das muss man auch mal sagen, wenn der jetzt wirklich so gut ist, warum haben die Packers dann diesen kompletten Rookie-Vertrag so in Anführungszeichen vergeudet? Klar, Aaron Rodgers ist natürlich auch in Green Bay ein Name und den kann man nicht so einfach vor die Tür setzen, aber trotzdem, es geht ja für die Teams eigentlich immer darum, den Rookie-Vertrag oder das Rookie-Fenster auszunutzen, da kommen wir heute auch noch ein paar Mal dazu. Deswegen, ja, die Packers gehen jetzt schon so eine All-In-Strategie oder sie scheinen sich jetzt sicher zu sein und man muss natürlich auch sagen, sie sehen den Jungen jeden Tag und haben ihn die letzten Jahre jeden Tag gesehen und können das auch deutlich besser beurteilen als wir vier, auch wenn wir es natürlich sehr gut beurteilen können.
Natürlich, top. Jan, dein Take zu Jordan Love?
Was ich generell spannend finde, wenn man sich jetzt die bestverdienenden Quarterbacks anschaut, die Top 5, Top 6, Top 7 pro Jahr, da hat noch keiner einen Ring gewonnen. Also sehr viele Franchises sagen, das ist unser Mann für die Zukunft, der wird uns den Ring bringen. Bei allen wird es nicht aufgehen. Also bei dem einen oder anderen muss man dann wahrscheinlich in 3-4 Jahren sagen, da hätte man das Geld vielleicht doch besser woanders angelegt, aber jetzt aktuell mit Love, mit Lawrence, mit Burrow, mit Tua, mit Goff, Herbert, da hoffen einige, den großen Wurf mit ihrem Quarterback gelandet zu haben. Also mal schauen, wie wir in 5 Jahren drüber sprechen, was eine gute Investition war und was vielleicht eher eine Quatschinvestition war.
Also, Fazit: Jordan Love 2023 in den letzten 8 Spielen, 18 Touchdown-Pässe, nur eine Interception plus dann der überzeugende Playoff-Sieg bei den Dallas Cowboys und das relativ unglückliche Playoff-Aus gegen die San Francisco 49ers. Gut, kommen wir zu den Divisionen. Vorher noch ein Tipp, weil ich habe tatsächlich jetzt diese Receiver-Serie auf Netflix durchgebinged. Sarah, du nickst. Leider nicht auf der Zone, sondern auf dem anderen Streamer. Aber abgesehen davon, dass diese Serie in Lateinamerika El Receptor heißt, was ich sensationell finde, klingt ein bisschen nach Jurassic Park, aber ist der offizielle Titel in Südamerika, hat sie dir gefallen? Und hast du irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen?
Ja, sie hat mir echt mega gut gefallen. Ich habe auch zur Hälfte zumindest die Quarterback-Serie davor geschaut. Die hat mich nicht ganz so krass gecatcht, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber die Wide-Receiver-Staffel war jetzt echt überragend. Also man bekommt nochmal ganz andere Einblicke von irgendwie so Spielern, wo man vorher vielleicht dachte, oh krass, ich habe den irgendwie ganz anders eingeschätzt. Der ist ja vielleicht viel bodenständiger, irgendwie viel lustiger. Und Das ist schon nochmal wirklich cool, weil solche Einblicke hast du bisher halt zero bekommen auf so einem Level.
Bodenständig ist ein gutes Stichwort. Daddy, wenn man sich jetzt den Partybus von George Kittle mit seinem Konterfei außen dran ansieht, gedenkst du dir da auch in naher Zukunft was anzulegen und werden wir dann alle eingeladen?
Ja, wir hatten ja letzte Woche unser Treffen in Nürnberg, unser alljährliches. Sarah war auch zu Gast, sehr schön, war ein super, super Abend oder Nachmittag letztlich. Und da fahre ich halt da mit diesem Teil da, habe ich mir schon überlegt. Ja, klar. Da könnt ihr aber nicht mitfahren, weil ihr seid ja schon in Nürnberg. Das macht ja keinen Sinn eigentlich.
Wir können ja auch einen Roadtrip machen.
Das stimmt auch wieder.
Aber gut zu wissen, dass die Receiver-Serie einen mehr catcht als die Quarterback-Serie. Und schade, dass ihr den alle habt liegen lassen. Ich meine.
Wow.
Der war nicht schlecht. Was natürlich für die Serie auch gut war, ist diese Klimax, ne, dass du mit Amon Ra und den beiden 49ers, George Kittle und Deebo Samuel, dass du dann erst im NFC-Championship-Game stehst gegeneinander und dann mit den 49ers die Super Bowl-Tragödie dann am Ende auch noch hast. Es hätte natürlich auch schlechter laufen können für Netflix, muss man auch sagen. Also absoluter Tipp und beste Szene für mich, weil Sada hat es angesprochen, man sieht dann danach Spieler teilweise anders. Also Justin Jefferson fand ich wahnsinnig sympathisch, muss ich sagen. Alle Protagonisten fand ich eigentlich super und echt nett. Da warnte Adams auch mit seiner Familie, mit seinen 2 Töchtern, auch Weltklasse. Aber ich glaube, in Folge 5, wie Amon Ra St. Brown da in diesem Studio ein Interview gibt vor dem Thanksgiving-Spiel der Lions und seinen Eltern dankt. Also gut, die Eltern sind schon sehr präsent bei den St. Browns, aber das ist jetzt keine Überraschung. Aber auch Papa Brown, also das war schon, also sind mir schon ans Herz gewachsen, die Browns, muss ich sagen.
Das kann ich sogar auch abseits dessen bestätigen, weil Papa Brown war zum Beispiel bei unserem Thanksgiving-Spiel, also das Lions-Spiel haben wir ja bei DAZN übertragen, war er unser Special Guest, den wir regelmäßig in die Live-Sendung dazugeschaltet haben, der quasi mit uns quasi eine Leitung hatte, die live war, und dann konnten wir immer wieder mit ihm sprechen und dann hörst du die ganze Zeit nur so, ja, sie sollen den Ball einfach mehr zu Amon-Ra werfen, was soll das denn, die sollen ihn mal bespielen und so, richtige Legende, also der Typ, mega sympathisch, auch abseits der Serie.
Ja, muss ich auch sagen. Und war eine Überraschung. Also ich hatte das anders eingeschätzt, diese Familie, aber das ist schon eine geiler Bond, den die da haben. Wunderbar. Gut. Kommen wir zu den Divisionen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Fangen wir an mit der AFC South. Und Sarah ist ja nicht zufällig heute da, denn Sarah ist ja ein glühender Fan der Tennessee Titans. Da hatten wir, als wir uns in Nürnberg getroffen haben, auch schon ein paar Mal herzlich gelacht, weil dieser Optimismus schon ansteckend ist. Aber das werdet ihr gleich hören. Sada, warum wird man Tennessee Titans Fan? Chris Johnson oder Derrick Henry oder ist jemand völlig anders da verantwortlich?
Ich weiß das gar nicht genau. Ich war ja damals, als ich angefangen habe, das war irgendwie, glaube ich, so 2014 oder so mit NFL schauen oder Football schauen, da fand ich die Seahawks sehr ganz cool, so wie halt jeder Zweite in Deutschland. Ja. Und dann habe ich mich aber einfach immer mehr und mehr damit beschäftigt und habe dann tatsächlich mit den Titans ein Madden-Team quasi gehabt und eine Saison gespielt. Und so kamen dann immer mehr Sympathien. Du lernst die Spieler irgendwie kennen, die du dann irgendwie interessant findest. Natürlich dann auch so ein Derrick Henry, aber vor allen Dingen bei mir auch so ein Mariota allen voran, der ja im College bei den Ducks gespielt hat, die ich auch ganz cool finde. Und dann kam das irgendwie so, der schleichende Prozess weg von den Seahawks hin zu den Titans.
Ja, war keine schlechte Entscheidung.
Glaub ich auch.
Seahawks-Fans gibt so viele. Titans-Fans ist halt ja. Was Spezielles, was Besonderes. Kommen wir zu unseren X-Faktoren. So ist ja der Titel unserer Folgen bis zum Saisonstart. X-Faktoren, wir erklären es in jeder Ausgabe. Das ist dann so ein Spieler oder ein Koordinator, kann es natürlich auch sein, der so seine Franchise so auf die letzte Stufe oder auf die nächste Stufe heben kann, ohne den das dann vielleicht eine mittelmäßige Saison wird und seine Saisonziele halt eben nicht erreicht, eventuell. Und eventuell ein X-Faktor auch, der unter dem Radar fliegt. Das kann man jetzt bei den Tennessee Titans und deinem X-Faktor nicht wirklich sagen. Das war schon ein splashy Signing in der Offseason. Wen hast du dir denn da ausgesucht? Und warum muss der funktionieren, dass die Titans eine gute Saison spielen, Sarah?
Aus meiner Sicht ist das Wide Receiver Calvin Ridley. Weil er einfach ein mächtiger Need war oder für mich einfach die Position Wide Receiver ein mächtiger Need war. Du hast einen DeAndre Hopkins, der schon eine echt gute Verbindung mit Levis im letzten Jahr, finde ich, aufgebaut hat, beziehungsweise hast du das gesehen auf dem Feld, dass die gut zusammen funktionieren, aber dahinter hört es halt eigentlich fast schon auf mit den Receivern. Jetzt hast du dir natürlich auch noch einen Tyler Boyd geholt, aber für mich im Fokus bleibt wirklich Calvin Ridley, der automatisch nicht nur ein Wide Receiver Nummer 1 werden kann in dem Team für Will Levis, sondern gleichzeitig auch noch die ganze Offense drumherum, denke ich, beeinflussen wird. Das bedeutet einerseits, dass ein DeAndre Hopkins einfach nochmal gefährlicher wird, weil du kannst jetzt nicht einfach irgendwie nur ihn mehr oder weniger decken und du hast irgendwie alles geschafft als Defense, sondern du musst einfach genauso mindestens auf den Calvin Ridley aufpassen. Das macht es einfach automatisch schon schwieriger. Das heißt auch, du kannst als Offense gleichzeitig coolere Matchups kreieren. Du kannst einfach viel kreativer spielen, wenn du jetzt einfach zwei solche krassen Outside-Guys hast. Und gleichzeitig nimmt es auch die Last bzw. die Workload von den anderen Receivern weg, wie zum Beispiel den Treylon Burks, den ich noch nicht aufgegeben habe. Und ich glaube, nächste Saison wird seine Saison. An sich an der Production bzw. an den Skills von Burks hat es meiner Meinung nach nie wirklich gelegen. Gerade auch in der letzten zweiten Saisonhälfte, fand ich, gab es einige richtig gute Plays von ihm. Sein großes Problem war immer die Verletzungsanfälligkeit in Tennessee. Und ich glaube automatisch, dadurch, dass er jetzt einfach weniger Workload annehmen muss, beziehungsweise weniger wichtiger in dem Sinne für das Team sein muss, wird es ihm irgendwie auch gut tun. Er wird sich vielleicht weniger verletzen, er kann eher vielleicht erstmal reinrotieren und so. Und ich glaube, das hilft ihm sehr gut. Gleichzeitig hast du auch einen Kyle Phillips, einen Wide Receiver in der Runde, der eigentlich, finde ich, von seinem Skillset mich mächtig beeindruckt hat, wenn er mal gespielt hat, auch hier wieder der Faktor. Auch er war immer wieder verletzt und konnte nicht wirklich zeigen, was er eigentlich kann. Und ich glaube, dass halt für mich ist so ein Calvin Ridley der ausschlaggebende Punkt, der einerseits mit einfach seinen Skills und was er kann, das Team positiv beeinflusst, aber gleichzeitig einfach die Workload, die Production von vielen anderen positiv beeinflusst bzw. abnimmt. Und die anderen einfach nicht so gefordert sind. Und natürlich, ja, er ist nicht der Allerälteste, aber er hat trotzdem schon einige Jahre jetzt Erfahrung in der NFL. Und das hilft, denke ich, den anderen im Team automatisch auch.
Also man hat in der Offseason zwei Signings gemacht, beide nicht mehr die jüngsten, mit Ridley und mit Boyd. Klar, da weiß man zumindest, was man theoretisch bekommt. Man muss hoffen, dass die beiden sich noch nicht auf so einem Decline befinden. Und gerade, du hast ja Hopkins eh schon im Haus, der auch wahrscheinlich tendenziell eher abbauen wird und seine beste Zeit schon hinter ihm hat. Jetzt, klar, jetzt hast du die Receiver, jetzt hast du auf dem Papier zumindest Qualität. Dazu hast du eben noch Phillips, dazu hast du den ehemaligen First-Rounder Treylon Burks, den Nachfolger von AJ Brown, Sana. Auch darüber haben wir in der Welt gesprochen. Darüber steht aber, du hast einen neuen Center mit Cushenberry, darüber steht aber Tommy Will Levis oder vielmehr dahinter. Traust du ihm zu, dass er letztlich ja auch ein X-Faktor, aber Quarterbacks sind verboten in unserem Format. Aber kann Will Levis funktionieren? Weil das Arsenal hat er ja jetzt eigentlich.
Genau, aber das ist für mich genau der richtige Move, um eben zu schauen, ob er funktioniert. Weil das ist, sagen wir so oft, du musst die Quarterbacks evaluieren in ihrem Rookie-Fenster und dafür musst du ihnen die Waffen geben. Und wenn es jetzt halt nicht klappt, und ich meine mit diesem Waffenarsenal, Tyler Boyd, Calvin Ridley, DeAndre Hopkins und natürlich Treylon Burks, ganz klar.
Das ist ja ein super Special-Team, habe ich gehört. Ist ja auch eine Art
Summer.
Kann ja auch. Also im Fantasy-Draft einfach ganz oben nehmen. Ja. Ja, also dadurch wird man dann eben sehen, ob Will Levis die Antwort ist. Und ich glaube da weiterhin nicht so dran, weil der Eindruck Will Levis entstand einfach für mich so sehr von diesem Falcons-Spiel, als er dann da reinkam und die Falcons einfach auseinandergenommen hat. Aber ich wiederhole mich da als Falcons-Fan auch immer wieder, das haben schon so viele Quarterbacks geschafft. Es ist jetzt nicht die ganz große Kunst. Und er kann sehr viel, aber ob er es dann eben jetzt dauerhaft zeigen kann, das werden wir nächste Saison sehen. Aber da bin ich mit einer Prognose einfach extrem vorsichtig.
Ich krieg gerade von der Regie den Hinweis, Sarah würde gerne noch was zu Will Levis sagen. Will Levis, kurz statistisch, hat ja ein super Debüt gehabt gegen Atlanta, Tommy. 4 Touchdowns hat sie komplett zerstört. Die meisten in einem NFL-Debüt eines Quarterbacks, also mit die meisten, ever. So, und danach, in den letzten 8 Spielen, hat er dann nur noch 4 Touchdowns zustande gebracht und 4 Interceptions, Sarah. Warum? Warum Will Levis? Warum klappt das?
Weil er einer der besten grammatikal schwierig, der Liga hat. Also es gibt wenig Quarterbacks, die die Bälle so rausfeuern können. Ich meine, er ist nicht umsonst einer der besten, wenn man sich anschaut, die 30-plus-Yard Receptions beziehungsweise Würfe. Da ist er einfach Top 5, glaube ich sogar, in der ganzen Liga gewesen in der letzten Saison. Und das als Rookie ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Vor allen Dingen, wenn du mehr oder weniger nur einen Wide Receiver hattest im Team, den du da irgendwie anspielen konntest und mehr oder weniger keine O-Line. Die O-Line war dafür verantwortlich, dass er sich nicht nur einmal in der Season verletzt hat. Was man auch dazu sagen muss, also er hat auch einige Spiele verletzt gespielt mit seinen Knöchel bzw. Beinen. Gab es immer wieder Probleme, weil er einfach kaum Protection hatte und auch einfach super wenig Zeit, was es nochmal schwieriger gemacht hat, weil gerade so ein Hopkins ja eher jemand ist, den du irgendwie tief schickst, der vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um seine Route zu entwickeln. Das Zusammenspiel hat einfach letztes Jahr in dem Sinne nicht so funktioniert. Und du hast das Falcons-Spiel angesprochen, ja, das war natürlich geil, aber geh mal, keine Ahnung, 6, 7 Wochen später und guck dir das Dolphins-Spiel an. Das war für mich das Spiel der Saison für Will Levis, weil wer hätte gedacht, dass dieses Team, die Titans, Miami am Ende, auch wenn es nur knapp war, überhaupt schlagen kann, nachdem sie auch teilweise echt da zurücklagen, beziehungsweise auch mal Fehler hatten im Spiel. Aber am Ende gewinnst du einfach das Spiel mit 28-27 gegen so eine starke Defense, gegen so eine verdammt starke Offense. Und da war für mich auch maßgeblich Will Levis dran beteiligt. Und deshalb würde ich sagen, man kann auf jeden Fall verstehen, warum man mit ihnen in die Zukunft gehen möchte und jetzt diese Chance geben möchte, sich zu beweisen.
Also wenn ich mich heute entscheiden müsste, hängt der Erfolg der Titans Offense mehr von Will Levis ab oder mehr von seinen Receivern ab? Also wer bringt wen auf das nächste Level? Da würde ich eher mit den Receivern gehen, weil ich sage, dafür habe ich von Will Levis letztes Jahr noch zu wenig gesehen. Vertical Threat mit DeAndre Hopkins, die Kombination auf jeden Fall gut, aber da ist er mir noch ein paar Antworten schuldig. Deshalb würde ich schon sagen, dass da die Verantwortung mehr bei den Receivern liegt, dass die ihren Job machen müssen. Deshalb für mich auch Kevin Ridley 100% der richtige X-Faktor. Worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben, sind nämlich die Running Backs. Da wird noch mal mehr Verantwortung auf den Wide Receivern lasten. Derrick Henry ist weg. Wer wird die Nummer 1 im Backfield, ist noch gar nicht klar. Da Tony Pollard, TJ Spears, die müssen sich auch erst beweisen, wer da wirklich die Last tragen kann. Von daher absolut richtig, dass einiges dieses Jahr von den Titans Wide Receivern abhängen wird.
Wir haben euch ja gefragt, wie ihr vor jeder Folge über Instagram beim Kicker und bei der Footballerei, ob ihr eure X-Faktoren nennen wollt, und habt dies auch wieder mal getan. Sönke, Gruß an Sönke, ein treuer Hörer dieses Podcasts, der hat bei den Titans gesagt, die O-Line wird der X-Faktor und dann natürlich speziell J.C. Latham und Sada, speziell natürlich der Sohn des neuen Headcoaches, Brian Callahan. Ich denke da immer an Bo Callahan von Draft Day. Irgendwie ist der bestimmt auch verwandt. Aber Bob heißt er, ne? Bob Callahan, ein altes Schlachtross, ein sehr erfahrener Jetzt überlegen wir gerade, ne? Heißt der
Bill.
Bob?
Ich glaube, es Bill, war
Bill natürlich, selbstverständlich. Bob ist der Onkel.
Alles das
Bob
Gleiche.
Ist der Vater von Bo und er heißt Bill und der Sohn heißt Brian, so rum ist es. Also ich denke, dass die O-Line sicher einen Sprung machen wird und JC Latham, den haben sie ja genommen in den Top 10. Vielleicht auch, weil Joe Alt schon weg war, den haben die Chargers gepickt. Kommen wir noch zur Defense der Titans. Sarah, Jeffrey Simmons, ganz klar, absolut wichtiger Spieler. Hat jetzt nicht sein bestes Jahr 2023. Arden Key, wenn man sich die D-Line betrifft, der hat jetzt wohl eine Suspendierung vor der Nase. 6 Spiele, so wie es aussieht. Der hatte 6-6 2023. Harold Landry ist jetzt auch so okay. Aber weiß ich nicht. Also macht die D-Line und der Pass-Rush, macht die dir Hoffnung? Oder sagst du, es ist eher eine Schwachstelle? Ich weiß, die haben keine Schwachstellen, die Titans, aus deiner Sicht. Aber ist vielleicht nicht unbedingt eine Stärke des Teams?
Ich finde eigentlich schon. Also ja, du hast schon auch ein paar wichtige Spieler verloren, die so ein bisschen wehgetan haben in der Offseason, sogar an die Texans. Das war nicht so schön. Also zum Beispiel ein Al-Shahir war dabei. Ja, das muss man auf jeden Fall auch erst kompensieren. Aber eigentlich, glaube ich, wenn ich mir rein auf dem Papier anschaue, was da für Spieler spielen, du hast schon einen Simmons genannt, zusätzlich auch einen Devontae Thread, den sie jetzt im Draft geholt haben, der tatsächlich Simmons klein aussehen lässt, wenn man da Bilder aus dem Trainingscamp anschaut. Und das ist schon ein, das muss man erstmal schaffen, so einen Jeffrey Simmons irgendwie klein aussehen zu lassen. Und ich glaube, dass die beiden zusammen einen richtig geilen Job machen werden. So ein Sweat nimmt auch gleichzeitig dann so ein bisschen Fokus von Simmons runter. Das heißt, du kannst jetzt nicht mehr einfach nur irgendwie einen Spieler in der Line irgendwie double-teamen. Und dann hast du irgendwie deinen Job getan als All-Line, sondern jetzt musst du einfach noch ein bisschen mehr aufpassen, hast noch einen schwierigeren Job. Auch ein Harold Landier hast du schon angesprochen, der für mich auch einer der wichtigsten da sein wird. Und ich glaube, das wird schon richtig Spaß machen, da vorne in der Line, beziehungsweise auch auf Linebacker. Aber für mich noch viel wichtiger, beziehungsweise wo sie sich viel stärker improved haben, ist ganz klar die Secondary. Die war vor allen Dingen in den letzten Jahren immer ein bisschen anfällig, einerseits, weil du Spieler hattest, die irgendwie ein Spiel mal richtig gut spielen und dann im nächsten wieder komplett, als hätten sie noch nie irgendwie einen Football in der Hand gehabt. Dann auch teilweise irgendwie immer wieder verletzungsanfällig sind und dann eben keine Saison durchspielen können. Das war vor allem in den letzten Jahren immer einer der größten Schwachstellen der Defense. Und jetzt hast du da einfach mal einen Legarius Sneed, der meiner Meinung nach einer der besten auf seiner Position auf Cornerback ist, und auch einen Awuzie geholt. Und die beiden alleine auf Cornerback, glaube ich, werden ein richtig gutes Duo abgeben können. Und ich glaube, das macht die Defense gesamt einfach nochmal viel, viel gefährlicher. Und ja, Safety ist vielleicht so ein Faktor, der so ein bisschen, naja, noch Bauchschmerzen ist, glaube ich, zu hoch gefasst, aber da noch ein bisschen Fragezeichen sind. Ja, du hast den schon mal Adams geholt, aber auch hier ist die Frage, wie gut wird er am Ende spielen können? Reicht dann wirklich ein Imani Hooker, der an sich in den letzten Jahren keine schlechten Spiele abgeliefert hat? Aber jetzt auch nicht der absolute Star dieser Defense sein kann. Das ist für mich so der einzige Punkt, der so ein bisschen vielleicht Bauchschmerz machen könnte. Da muss man einfach schauen, wie die Saison abläuft. Aber ansonsten, glaube ich, hast du da eine richtig gute Defense, die sehr gefährlich werden kann.
Awuzie und Sneed, beide momentan ein bisschen angeschlagen, muss man dazu sagen, aber ist ja auch noch jung. Das Training Camp hat ja gerade erst begonnen und Jamal Adams hat jetzt für ein Veteran-Minimum-Gehalt unterschrieben für ein Jahr, also ein Risiko gehen sie da nicht ein. Und wenn Adams on fire ist, hat er teilweise in Seattle gezeigt, war aber halt quasi ständig verletzt. Und seine letzten guten Jahre waren eigentlich bei den Jets, 2018, 2019. Und da war Dennard Wilson, der Defensive Coordinator der Titans, der Defensive Backs Coach bei den New York Jets. Also, man kennt sich und vielleicht bringt Adams mehr, als man sich im Moment vielleicht vorstellen kann. Gut. Kommen wir zum nächsten Team. Tommy, die Indianapolis, unser griechisches Team der NFL. Colts, wer ist dein X-Faktor?
Ich entscheide mich irgendwie immer für die Colts und ich weiß nicht, was ich mit diesem Team habe, aber es ist irgendeine besondere Verbindung. Mein X-Faktor bei den Colts ist Adonai Mitchell, der Zweitrunden-Receiver, den sie da gepickt haben. Ganz kurz nochmal zur Erinnerung, bei den Colts, die haben ja mit Anthony Richardson letztes Jahr ihren Quarterback vermeintlich gefunden. Der hat sich dann aber sehr früh verletzt, wurde durch Gardner Minshew ersetzt. Aber sie haben irgendwie trotzdem unter dem Radar für mich eine verdammt gute Saison gespielt. Oder mit ihren Möglichkeiten einfach. Und da war als Receiver dann Michael Pittman die ganz große Säule, die sie da hatten. Der hat im Prinzip dann die ganze Offensive gecarried, zumindest im Passspiel, und mit Gardner Minshew echt richtig gut geklickt. Jetzt kommt Richardson zurück und kann hoffentlich wieder da anknüpfen, wo er in den ersten vier Spielen, also da war ja auch ein Sieg gegen die Ravens dabei, und der Typ ist einfach überragend. Also was der physisch da machen kann, als Runner und als Passer, ist, finde ich, grandios. Schaue ich total gern zu. Und jetzt mit Adonai Mitchell hat er auf beiden Seiten dann, also Mitchell und Pittman, hat er auf beiden Seiten dann Waffen, die er hoffentlich sehr gut einsetzen kann und die ihm dann auch in der Mitte des Feldes mehr Zeit verschaffen, also in der Pocket, um da eben freie Anspielstationen auf beiden Seiten zu kriegen. Die O-Line bei den Colts fand ich letzte Saison deutlich besser als noch davor. Die wirken jetzt für mich irgendwie besser gecoacht oder arbeiten einfach viel besser zusammen. Bernhard Reimann ist ja da auch weiterhin am Start und ein wichtiger Teil. Ich finde die Colts einfach, also Shane Steichen macht da einen tollen Job. Ich finde die immer wieder unter dem Radar fliegend. Über die Defense kann man natürlich noch sprechen. Kommen wir noch drauf?
Ja, bleiben wir noch bei der Offense kurz?
Ja, Daddy gern.
Nee, Jan, wenn man jetzt bedenkt, weil Shane Steichen hast du ja angesprochen, vor 2 Jahren 4 Siege, letztes Jahr 9 Siege im ersten Jahr unter dem Rookie-Headcoach Shane Steichen. Anthony Richardson hat Tommy schon angesprochen. Wie siehst du denn Richardson? Ich habe da immer Angst. Also wenn sich einer in den ersten 4 Wochen seiner Karriere mehrfach verletzt, ich glaube 2 Gehirnerschütterungen, dann diese Schulter am Wurfarm, wohlgemerkt, bist du da auch so skeptisch? Ich bin echt ein bisschen Angst.
Vielleicht sollte er sich mal mit Tour unterhalten, wie man grundsätzlich diesen Gehirnerschütterungen aus dem Weg gehen kann. Ganz klar, es ist eine Riesengefahr, vor allen Dingen, wenn er weiterhin scrambled und weiterhin nicht smart spielt, nicht auch mal ein Play aufgibt, nicht auch mal einen Ball wegwirft, sondern immer versucht mit dem Kopf durch die Wand, dann sind seine Jahre in der NFL sehr begrenzt. Also da hoffe ich, dass die Colts jetzt in dieser langen Pause ihm vielleicht auch mal den ein oder anderen Rat mit auf den Weg gegeben haben, wie er sich besser schützen kann. Er bringt die Physis komplett mit, aber das hat ihm letztes Jahr auch nicht davor bewahrt, mit den Concussions rauszugehen. Dann war seine Saison super schnell beendet. Er kann ein Riesen-Quarterback werden in der Saison. Das hat er schon angedeutet. Er macht Riesenspaß zuzuschauen, aber er muss sich halt irgendwie schützen. Also da muss er definitiv smarter werden, sonst wird's eng für ihn.
Wir wissen es halt einfach nicht, und mal sehen. Also Tour, da hat es jetzt letztes Jahr komplett verletzungsfrei funktioniert. Bei Richardson, wie gesagt, der Arm muss wieder 100% funktionieren, und dann kommen diese Gehirnerschütterungen noch oben drauf, weil er ja ein Scrambler ist im Gegensatz zu Tua. Tua ist er dann doch eher ein Pocket-Passer, und Anthony Richardson, wenn du das Potenzial, wenn du davon leben möchtest, dann muss er fast laufen, weil er halt da so sensationell ist. Sarah, die Offense der Colts, um die abzuschließen, Jonathan Taylor am Ende der Saison kam er richtig in Fahrt. Und Michael Pittman hat auch ein super Jahr gehabt mit Gardner Minshew, wohlgemerkt. Wie siehst du die Konkurrenz aus Indianapolis, was die Offense betrifft?
Sie sind auf jeden Fall nicht super schlecht aufgestellt, würde ich mal sagen. Für mich gibt's
mehr kriegt ihr aber nicht.
Ja, für mich sind da einfach auch noch zu viele unbekannte Faktoren, würde ich mal sagen. Ich meine, ihr habt es alle angesprochen, gerade so ein Richardson, aber dann auch so ein Mitchell, der mehr oder weniger für mich eigentlich so ein bisschen der wichtigste Wide Receiver potenziell werden könnte, weil ich von dem Pittman, ja, ich finde ihn auf jeden Fall richtig, also grundsolide. Ich weiß aber nicht, ob es bei ihm für Wide Receiver 1 reicht, ehrlicherweise. Also ob er wirklich der designierte Wide Receiver 1 sein kann. Und gerade so diese 2 Spieler haben einfach noch nicht so viel gezeigt. Richardson eben verletzt gewesen. Da bleibt für mich noch abzuwarten, aber man muss sagen, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Also ich glaube, wenn sie ihr Potenzial ausschöpfen, dann kann das eine wirklich gute Offense werden.
Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich fand die Zahlen richtig krass, weil ich hatte auch Pittman als viel stärker in Erinnerung, als er letztes Jahr dann wirklich gespielt hat. Die Colts hatten 18 Receiver-Touchdowns oder Receiving-Touchdowns. Davon waren 9 von Right-Receivern und davon waren 4 von Pittman. Also ist jetzt mit 4 Touchdowns, wenn du sagst, das ist dein Receiver für die Zukunft, klar, er hatte den meisten Workload, aber ist jetzt auch nicht, als würdest du sagen, oh, mega beängstigend, der hat da 15 Touchdowns hingelegt. Es waren halt nur 4. Von den anderen Receivern kam da fast gar nichts. Wenn man von Tiefe und von Gefahr spricht, Alec Pierce hatte 2 Touchdowns, Josh Downs jetzt auch nicht der Mann. Also da haben sie auf jeden Fall noch einen weiteren Wide Receiver gebraucht. Was man bei Downey Mitchell ein bisschen bisschen vorsichtig vielleicht sein muss. Er ist relativ tief gefallen, tiefer als man es vielleicht erwartet hat, weil er wohl bei den Interviews nicht den besten Eindruck hinterlassen hat. Das haben mehrere Medien und Insider berichtet, dass er nicht so wirklich gut vorbereitet war in den Interviews und dass er da nicht den allerbesten Eindruck gemacht hat. Also er scheint da auch so ein kleiner Charakterkopf zu sein, was natürlich mit Richardson ein super unterhaltsames Duo werden könnte, wenn das zusammen funktioniert.
Da habe ich übrigens eine interessante Theorie bei der Combine gelesen. AD Mitchell ist, glaube ich, Diabetiker und diese Interviews sind sehr früh am Tag. Und so banal das klingt, wenn du da nicht du selbst bist, bis der Körper mal in Fahrt kommt, so hatte das einer für sich begründet und hat gesagt, jetzt seid mir nicht so vorschnell, ihn da als schwierigen Charakter zu bezeichnen. Also, wie auch immer. Wir werden sehen. AD Mitchell, sportlich sicherlich ein X-Faktor. Tommy, hast du noch was zu Offense oder möchtest du zu
Defense übergehen? Ja, das ist einfach hier nur mein X-Faktor-Take unterstreicht, weil es geht ja wirklich darum, ob es funktioniert. Und ja, das ist, und ich, wenn es funktioniert und er eben dann auch Pittman entlastet, der wirklich alles tragen musste. Jan hat es angesprochen, also receivermäßig war da sonst nicht viel geboten. Und es hat sich dann einfach auch jede Defense auf Pittman einstellen können. Dann ist das für mich schon der X-Faktor, der die Colts eben über die nächste Linie heben kann.
Gut, kommen wir zur Defense. Wahrscheinlich die größte Stärke ist wohl die D-Line, würde ich mal behaupten. Quitty Pay, DeForest Buckner, O.D. Yingbo und Samson Ebukam, die hatten alle mindestens 8-6. Die bleiben auch alle, also sind alle im Roster geblieben.
Ja, wobei Ebukam einen Achillessehnenriss.
Richtig, Entschuldigung, hat. Genau. Ja. Der fällt weg, aber ist zumindest im Team.
Er bleibt, ja.
Der bleibt, immerhin. Und die Colts haben die fünftmeisten Sacks gehabt 2023. Und genau, und haben aber jetzt Laiatu Latu natürlich gedraftet. Der kommt ja jetzt dazu. Bist du da zuversichtlich, dass das weiterhin die große Stärke der Defense bleibt?
Also Laiatu Latu muss dann eben auch direkt, wird ins kalte Wasser geschmissen und muss direkt mitschwimmen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als das. Ich glaube aber tatsächlich, dass die große Stärke bei den Colts weiterhin die D-Line und der Pass Rush werden. Hinten sind da einfach auch ein paar Lücken. Ich habe es ganz am Anfang angesprochen, sie halten einfach ihr komplettes Team quasi zusammen. Also alle Starter bleiben und es gibt ganz wenig Personaländerungen bei den Colts. Was ja auch, also es war ja keine schlechte Defense, aber mir fehlt auch so ein bisschen der splashy Move, also irgendwie das da mal all in zu gehen, wenn eben gerade Anthony Richardson einen günstigen Vertrag hat und man eben, ja, man muss ja die Hoffnung haben, dass er fit bleibt und dass das alles funktioniert und dann jetzt ein aggressiver Move hätte ich ganz cool gefunden, dass Laiatu Latu zu ihnen fällt, hängt natürlich auch so ein bisschen mit den Falcons zusammen, aber ja, ich glaube, in der Defense, es wird wieder eine stabile Geschichte, ja.
Michael Penix gefällt das. Gut, kommen wir zum nächsten Team, die Jacksonville Jaguars. Wir bleiben bei der Defense, Jan, mit deinem X-Faktor.
So sieht's aus. Ich habe mir die Jaguars angeschaut und habe mich gefragt, warum haben es die eigentlich verdammt nochmal nicht in die Playoffs geschafft? Es sah Ende November richtig gut aus, da standen sie bei 8-3. Und dann gab's eben diesen riesen Einbruch auf beiden Seiten des Feldes. Sie haben dann mit 9-8 die Saison beendet und Head Coach Doug Peterson hat offenbar für sich entschieden, dass da doch die Defense mehr dran schuld war als die Offense. Also der OC Press Taylor durfte bleiben, der Defensive Coordinator Mike Caldwell musste gehen, dazu noch weitere Trainer aus der Defense. Mein X-Faktor ist der neue DC, ist Ryan Nielsen, der war letztes Jahr noch bei den Falcons, Tommy dürfte ihn kennen, und der hat einige Baustellen, die er konkret angehen muss. Ein Faktor waren die Turnover. Da haben die Jaguars richtig gut angefangen. Die ersten 8 Spiele haben sie 18 Turnover produziert. Danach waren es nur noch 9. Das heißt, da sind sie massiv eingebrochen. Die Run-Defense ist in den letzten Wochen extrem eingebrochen. Da haben sie im Schnitt 45 Yards mehr pro Spiel zugelassen in den letzten 6 Wochen, als es vorher der Fall war. Als es darum ging, die Playoffs wirklich einzutüten, haben sie teilweise 30 Punkte kassiert. Über 30 Punkte gegen die Bengals, über 30 Punkte gegen die Ravens, 30 Punkte gegen die Buccaneers und gerade bei den Bengals und bei den Browns muss man dazu sagen, es war nicht irgendwie Burrow und Deshaun Watson, die da gespielt haben, sondern es waren einfach die Ersatzquarterbacks, wo auf jeden Fall mehr drin gewesen wäre und da haben sie mit der Defense einfach nicht dagegen halten können. Der Pass Rush bleibt ein Thema, da waren es eigentlich nur 2 Spieler, die wirklich aktiv was gestalten konnten. Du hattest Josh Allen und du hattest Trevon Walker. Vom Rest des Teams kamen da nur insgesamt 12,5 Sacks, viel, viel zu wenig. Und da hat er einige Stellschrauben, an denen er drehen muss, damit die Jaguars wieder nach oben klettern und wirklich in Richtung Playoffs und in Richtung Contender schielen.
Sie haben ja auch in Woche 18 gegen die Tennessee Titans verloren. Stimmt, Sada, wenn ich mich recht erinnere? 28-20 und damit sind sie dann letztlich aus den Playoffs, aus dem Playoff-Rennen rausgeflogen. Trotz eines 8-3 Starts der Jacksonville Jaguars. In den letzten 6 Spielen haben sie 5 verloren. Sada, kannst du erklären, ich meine, es wird dir egal sein, aber kannst du erklären, warum die so abgebaut haben 2023?
Ich meine, Trevor Lawrence hatte ja auch, wie schon gesagt, mit den Verletzungen zu kämpfen. Ich glaube, das war auf jeden Fall der wichtigste oder einer der größten Punkte, warum das dann eher nach unten ging. Aber für mich, weshalb ich auch nicht überzeugt bin von dem Lawrence-Contract, den er jetzt erhalten hat. Also ich meine, klar, musst du ihn irgendwie bezahlen, die Verträge als Quarterback werden immer teurer und so. Von der Seite verstehe ich's. Aber für mich ist Lawrence einfach kein Quarterback, der das Ruder irgendwie wieder rumreißen kann, der das Team irgendwie aufs nächste Level bringt mit dem, was er kann. Und einfach, ich habe das Gefühl, in wichtigen Momenten, wenn es jetzt irgendwie jetzt drauf ankommt, ist er nicht derjenige, der das dann irgendwie umsetzt, beziehungsweise der es dann irgendwie bis über die Ziellinie bringt. Und das war auch wieder im Endeffekt in dem Spiel so ein Faktor. Generell von dem ganzen Team einfach irgendwie, wenn es wirklich jetzt hart auf hart kommt, wenn es drauf ankommt, dann ziehen sie eher den Kürzeren.
Also er hatte ja, du hast es angesprochen, diverse Verletzungen letztes Jahr. Ich gebe bei Lawrence immer noch so den Benefit of the Doubt, ist für mich immer noch dieses Playoff-Spiel vor 2 Jahren gegen die Chargers. Also das ist die Definition eines Comeback-Siegs. Und dann sage ich, okay, da war Lawrence ein großer Teil von. Woche 6 letztes Jahr Knieverletzung, Woche 13 High Ankle Sprain, Woche 15 Concussion, Woche 16 wieder gespielt, aber eine Schulterverletzung. Also wenn er fit bleibt, dann könnte dieses tiefe Passing-Game auch ohne Calvin Ridley wieder eine Stärke sein. Tommy, wie siehst du diese Neuverpflichtungen? Gabe Davis, das ewige Versprechen und vor allen Dingen Brian Thomas. Wir haben auch von einem User da Brian Thomas als X-Faktor genannt bekommen. Jan Jesse oder Jan Jesse Walter, vielen Dank dafür. Der sieht Brian Thomas als X-Faktor. Du auch?
Nee, da tue ich mich schwer. Also die Jaguars holen aus den Receivern immer recht viel raus. Ich meine, Calvin Ridley hatte da letzte Saison auch eine über 1000-Yard-Saison und war so ein bisschen unterm Radar und hat irgendwie oft mit Trevor Lawrence nicht so auf der gleichen Seite gewirkt. Christian Kirk macht da einen tollen Job, aber ja, Gabe Davis, das ewige Versprechen, das trifft für mich ganz gut. Das ist irgendwie ein grandioses Spiel pro Jahr und das war's dann wieder. Und ja, Brian Thomas, es ist ja ganz schwer da Rookies jetzt schon zu bewerten. Ich kann mir vorstellen, dass es funktioniert, aber zu viel Hoffnung hätte ich aus Jaguars Sicht und aus Kutsches Sicht auch nicht.
Ja, Gruß an Kutsche an dieser Stelle. Ja, genau. Sarah, du bist ja auch Podcasterin, was College Football betrifft, hast du ja vorhin erwähnt. Brian Thomas war Teammate von Malik Nabers bei LSU. Das hatten wir vor ein paar Jahren schon mal mit Justin Jefferson und Jamar Chase, dass die so ein sensationelles Receiver-Duo hatten. Glaubst du, dass der da gleich in so eine Rolle reinschlüpft und ja quasi der Nachfolger von Calvin Ridley sein kann in der Offense?
Ich glaube schon und ich glaube, er muss es auch. Also für mich ist er auf nicht mal auf großartig lange Sicht, sondern vielleicht sogar eher auf kurzer Sicht schon Wide Receiver Nummer 1 in dem Team. Also ich glaube auf jeden Fall, dass er das Potenzial dazu hat und den braucht so ein Lawrence auch einfach.
Vor allem Ridley war ja von seiner Rolle, ich bin mal gespannt, wie das in Tennessee aussehen wird, doch eher so eine tiefe Gefahr in dieser Offense. Also das war, der Route Tree war schon klar outside bei ihm und Brian Thomas hat auch im College im letzten Jahr bei LSU nur 68 Pässe gefangen für knapp 1200 Yards, aber halt 17 Touchdowns. Also da wird es eine Regression geben in der NFL, in der großen Liga mit den großen Jungs. Aber das wird interessant zu sehen sein, welche Rolle er da gleich einnimmt und ob Gabe Davis jetzt in einer neuen Umgebung da vielleicht ein bisschen konstanter werden kann. Habt ihr noch was zu den Jacksonville Jaguars zu sagen? Ansonsten ziehen wir weiter. Thomas.
Also ich würde noch ganz kurz auf den eben genannten X-Faktor eingehen. Also Ryan Nielsen hat, finde ich, in Atlanta schon echt einen guten Job gemacht. Und ich kann es verstehen, warum sie ihn abgeworben haben. Weil er hat aus dem vorhandenen Material bei der Defense echt viel gemacht. Auch wenn es jetzt, wenn man auf die Ergebnisse schaut in Atlanta oder was die Defense da so zugelassen hat, nicht immer so aussieht. Aber es waren da schon viele überraschende Dinge dabei. Er kommt ja ursprünglich aus New Orleans, hat bei den Saints viele Jahre gearbeitet in verschiedenen Positionen. Und ich glaube, der kann da gerade mit Josh Heinz-Allen,
so heißt er jetzt, genau,
dem gefühlten Neuzugang, kann er da, glaube ich, viel auch anstellen im Pass-Rush.
Das wird eh. Also ich glaube, die D-Line, Jan hat es angesprochen, also Trevon Walker, auch er ein ewiges Versprechen. Vielleicht schafft er es ja unter einem neuen DC, dass er endlich diesem Draft-Status da gerecht wird, den er hatte als First Overall. Und man sieht halt nichts davon, jetzt mal ein bisschen überspitzt vielleicht, aber 2022, jetzt so langsam wird's Zeit. Und Heinz Allen hatte 17,5-6, nur anderthalb weniger als TJ Watt letztes Jahr und die fünftmeisten Quarterback-Pressures. Also wenn Walker jetzt endlich einigermaßen funktioniert, dazu mit Heinz Allen, dazu haben sie Arik Armstead sich geholt, ihm einen fetten Vertrag gegeben. Also Nielsen hat schon was, mit dem er arbeiten kann. Wir werden sehen, wie das ausgeht. Gut, kommen wir zu den Houston Texans. Mein X-Faktor, ich habe die Texans mir geschnappt. Derek Stingley, der Cornerback, der Nummer 1 Cornerback, der hoffentlich Shutdown-Cornerback der Houston Texans. Die Mikko Ryans wäre froh, wenn er noch mal besser wird, als er eh schon war. Also er hatte eine sehr schlechte oder enttäuschende Rookie-Saison. Bei ihm war natürlich das Problem, er wurde Nummer 3 gepickt. Und an Nummer 4 kam dann Sauce Gardner. Und Sauce Gardner hat vor 2 Jahren bei den Jets absolut alles abgerissen, auch von der öffentlichen Wahrnehmung natürlich. In New York ist ein anderer Markt, ganz klar. Und bei den Texans vor 2 Jahren, das war ja ein unfassbar schlechtes Team, da konnte Stingley halt auch nicht wirklich glänzen und war auch zu oft verletzt in seiner Rookie-Saison. Hat dann letztes Jahr einen Riesensprung gemacht, war, glaube ich, wirklich mit Abstand der beste Cornerback dieses Teams. Und er muss diesen Sprung machen, muss eigentlich diesen Nummer 1 Receiver des Gegners aus dem Spiel nehmen, weil der Rest dieser Secondary sieht halt nicht so prickelnd aus, gerade bei den Cornerbacks. Jeff Okuda, den kennen viele noch von den Detroit Lions, auch ein sehr hoher Draftpick, glaube Top 5, oder? Top 5, Top 10 auf jeden Fall in Detroit gewesen. Jetzt ist er ein Journeyman, mehr nicht. Und Miles Bryant, den kennen die Patriots-Fans noch, der ist auch nicht viel mehr. Wurde 2020 gedraftet, beziehungsweise Okuda 2020 gedraftet, Miles Bryant eben aus New England gekommen. Und CJ Henderson komplettiert dieses Trio der enttäuschenden Veteranen. Der war, glaube ich, bei den Jaguars ein sehr hoher Draftpick mal gewesen. Also mal sehen, wie das ausgeht. Ich glaube, dass Stingley da sehr wichtig werden kann, weil jetzt kam auch raus, ich glaube vorgestern, die Nico Autry, der Defensive End, den sie sich geholt haben, der letztes Jahr über 10 Sacks hatte, mit den Titans, Sarah, der ist auch suspendiert, auch für 6 Spiele, so wie es aussieht. Und der war, glaube ich, auch als Faktor eingeplant. Will Anderson, Defensive Rookie of the Year, also den haben wir sowieso, der wird auch nicht schlechter werden. Und Daniil Hunter von den Vikings haben sie sich neu ins Boot geholt. Wie schätzt ihr die Defense ein? Weil das ist ja Brot und Butter des Headcoaches. Wird die noch mal einen Sprung machen? Und sie waren ja eh schon in den Playoffs. Was sagt ihr? Wer möchte?
Also ich mache mal den Anfang und sage, dass es für Stingley eigentlich gefundenes Fressen werden könnte, wenn man sich anschaut, dass die Texans letztes Jahr schon einen Franchise-Rekord an Sacks hatten mit 46 und jetzt noch Daniil Hunter dazu. Da dürfte der Druck auf den gegnerischen Quarterback eigentlich noch größer werden und da dürfte der ein oder andere Verzweiflungswurf im letzten Moment eigentlich in seine Richtung fliegen. Bin da aber ganz bei dir, dass da auf der anderen Seite mit Jeff Okuda, der letztes Jahr seine Starting Position bei den Falcons abgeben musste im Laufe der Saison, weil er einfach nicht gut genug war, da definitiv das größere Fragezeichen ist. Und wenn ich mir als gegnerischer OC und Quarterback aussuchen müsste, in welche Richtung ich werf, dann würde ich ganz klar die andere Seite mir aussuchen. Und es könnte Stingley so ein bisschen dieses Schicksal ereilen, dass nicht viel in seine Richtung kommt. Er hatte letztes Jahr 5 Interceptions, 13 Pass-Breakups. Also es war wirklich das, was sie sich beim Draft erhofft hatten, aber das nochmal halten kann, kleines Fragezeichen, weil ich glaube, da haben jetzt auch die letzten Headcoaches erkannt, dass es ziemlich gefährlich ist, da in seine Richtung zu gehen.
Sarah, wenn du die die Offense betrachtest der Texans und vor allen Dingen CJ Stroud, wie hast du als Divisionsgegner seine unfassbare Rookie-Saison erlebt? Wie hattest du ihn denn vor dem Draft eingeschätzt, beziehungsweise dann, als er gedraftet wurde? Also gesagt, naja, ein Spiel gegen Georgia reicht mir da nicht. Also ich bin skeptisch. Oder wie war das bei dir?
Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, auch wenn ich das natürlich nicht gerne tue, war er für mich der Quarterback, wo ich quasi vorm Draft gesagt habe oder als es dann um den Draft ging, dass er derjenige sein wird, der am wenigsten Rolle spielt, beziehungsweise der wahrscheinlich am wenigsten gut funktionieren ja, wird in der NFL, weil irgendwie war er für mich so ein bisschen nicht Fisch, nicht Fleisch und mir hat irgendwie so ein bisschen der gewisse Funke gefehlt, dass ich irgendwie sage, okay, er wird jetzt mega abgehen in der NFL. Hat sich am Ende dann doch ganz anders rausgestellt, wie wir alle wissen. Und diese Offense ist einfach krank gefährlich. Also, was die da abgeliefert haben, vor allen Dingen in dem ersten Jahr, in dem Rookie-Jahr von Stroud, ist absolut phänomenal. Das hätte ich niemals erwartet. Vor allen Dingen, weil gerade als Quarterback einfach diesen Step in die NFL, das ist ein riesiger Step, einfach auch vor allen Dingen im Kopf. Diese Offense-Konzepte, diese starken Defenses, das ist Wahnsinn. Und dass du dann direkt so starke Connections aufbaust mit deinen Wide Receivern und das einfach aussieht, als würdest du jetzt irgendwie schon jahrelang mit denen zusammenspielen auf so einem Niveau, das zu erreichen. Ich weiß nicht, wann das zuletzt mal jemand auf so einem Level geschafft hat, deshalb, das war schon mächtig beeindruckend. Und für mich geht die Kurve wahrscheinlich einfach nur noch höher. Also ich wüsste nicht, warum man da jetzt eine großartige Regression erwarten könnte. Sie haben noch einen Dix dazu geholt. Für mich wird das nur noch gefährlicher im nächsten Jahr.
Also ich sehe da auch keine Regression, weil ich fand bei CJ Stroud, es gab so eine klitzekleine Rookie-Wall, aber das ist bei ihm gar nicht aufgefallen. Also es waren mal irgendwie so ein, zwei Spiele, wo man gemerkt hat, okay, es geht doch nicht alles von selbst, aber auch dann haben sie es irgendwie noch gewonnen oder wieder hingedreht. Also ich bin echt begeistert von dem Jungen und irgendwie, ja, man gönnt es nach all diesen schwierigen Jahren und all diesen Jahren des Misserfolgs, gönne ich es den Texans schon sehr. Und ja, also Sarah hat es angesprochen, mit Stefon Diggs da den noch reinwerfen. Diese Luftveränderung tut dem, glaube ich, auch wahnsinnig gut. Und Tank Dell, Stefon Diggs, Nico Collins, also das ist schon ein verdammt gutes Receiver-Trio.
All die von euch angesprochenen Verpflichtungen zeigen ja auch, dass die Texans da weiter sind, als sie es vielleicht selber vor einem Jahr noch gedacht hätten. Also dieser langsame Aufbau, der hat sich mit dem Rookie-Jahr von CJ Stroud deutlich schneller erledigt und jetzt sind sie wirklich in einem Contender-Fenster, wo sie sich wahrscheinlich selbst nicht reingeträumt hätten.
Ja, CJ Stroud hat ja auch historisch gesehen wirklich Großartiges geleistet. Also seine 4.100 Passing Yards waren die drittmeisten jemals eines Rookie-Quarterbacks hinter Andrew Luck 2012 und Justin Herbert 2020. Justin Herbert, Sarah hat mal in der letzten Ausgabe wieder dieses, Oregon Ducks, das System, der funktioniert ja nie. Hashtag Bo Nix, da war das das Thema. Mhm. Ja, Stefon Diggs, der wird jetzt natürlich eine neue oder eine andere Rolle jetzt einnehmen, also eine Rolle, die es in dem Team noch nicht gibt. Sarah, siehst du ihn eher, also ich würde sagen, er ist der Route Runner, der Route Spezialist, der Separation kreiert. Und Nico Collins wird die gleiche Rolle haben wie sonst auch. Outside Receiver, da sehr physisch gefährlich. Tank Dell wird kreativ eingesetzt werden. Also diese Mischung sieht doch ganz vielversprechend aus, oder?
Definitiv. Und ich meine, das sind für mich alles Wide Receiver, die potenziell irgendwo sogar als Wide Receiver 1 durchgehen könnten. In verschiedenen Teams. Deshalb, du hast da einfach mindestens mal drei richtig starke Receiver, die du auch einfach, wie du gerade schon angesprochen hast, einfach super vielseitig einsetzen kann. Von allem ist irgendwie was dabei, die das ganze Feld bespielen können, egal welche Route, beziehungsweise egal welches Offense-Konzept, habe ich das Gefühl, können die umsetzen. Und dazu hast du auch noch solide Tight Ends mit Dalton Schultz zum Beispiel, der das Ganze auch nochmal damit gut bereichert, würde ich mal sagen. Ich glaube, dass ist schon verdammt vielseitig und allein so diese Vielseitigkeit macht es einfach verdammt schwierig für jegliche Defenses.
Gut, zu einer Offense gehört eine O-Line. Da gab es dann schon Spiele, ihr habt es angesprochen. Also ich kann mich jetzt spontan erinnern an das Spiel gegen die Panthers, gegen seinen Quarterback-Draft-Kollegen. Und da Bryce Young hat das Spiel gegen die Texans gewonnen und gegen CJ Stroud. Das schaut nicht gut aus in dem Spiel und vor allen Dingen gegen die New York Jets. Klar, jetzt so im Nachhinein kann man natürlich sagen, die Panthers waren eine deutlich bessere Defense, als ihnen da Credit gegeben wurde, die oft mit einer furchtbaren Feldposition natürlich zu kämpfen hatten. In dem Spiel hat auch die Offense einigermaßen funktioniert. Und die New York Jets Defense, da brauchen wir nicht drüber reden. Also es gab schon Spiele, die ganz klassisch bitter für einen Rookie-Quarterback aussahen, aber halt nicht so viele. Jetzt sind wir mal gespannt. Die O-Line ist vielleicht noch ein kleines Fragezeichen. Laremy Tunsil ist klar, das passt. Jack Mason passt. Blake Fisher war Second-Round-Pick, auch ein Tackle, der vielleicht dann auf der rechten Seite eingesetzt werden kann und relativ schnell Playing-Time bekommt. Gut. Die AFC South hätten wir damit eigentlich durch. Gehen wir mal die Standings, eure Predictions an, Jan. Wer gewinnt die AFC South und wer wird Letzter und wer wird Zweiter und Dritter?
Um die Leute nicht zu verwirren, fange ich einfach mal oben an. Die Texans werden gewinnen, dann Sarah hat mich angesteckt, die Titans gehen auf 2, die Jaguars gehen auf 3 und die Colts auf 4.
Okay, Thomas?
Die Texans auf 1, Colts auf 2, Jaguars 3, Titans 4.
Sarah?
Die Texans auf 1, die Titans auf 2, Colts auf 3 und Jaguars auf 4.
So, ich glaube, das muss man dann im Nachhinein nochmal reinziehen. Ich glaube, wir haben jetzt jede Kombination durch, weil ich habe die Texans auf 1, die Colts auf 2. Anthony Richardson bleibt gesund, sonst funktioniert es nicht. Die Titans auf 3 und die Jaguars auf 4, weil die so schlecht waren in der zweiten Saisonhälfte. Vielleicht zieht sich das durch ins neue Jahr. Also, ich glaube, alle Möglichkeiten haben wir durch. So soll es ja auch sein. Einmal würfeln, bis auf Houston, die haben wir alle vorne. Und alle anderen Teams können überraschen, würde ich mal so festhalten. Kommen wir zur NFC South. Die schlimmste Division der NFL, ich weiß es nicht. Man könnte es dann ja auch sagen, dass es eine sehr spannende Division ist, um es positiv zu formulieren. Letztes Jahr die Buccaneers Divisionssieger, die Saints mit dem gleichen Rekord, Divisionssieger und Zweiter mit 9-8 und Atlanta dahinter mit 7-10. Natürlich vogelwild waren die Carolina Panthers. So, Sarah, fangen wir mit den Saints an. Und dein X-Faktor ist auch ein Defensivspieler, korrekt?
Das ist richtig, denn mein X-Faktor ist Cornerback Paulson Adebo. Für mich auf jeden Fall einer der Lichtblicke, vor allem im letzten Jahr war seine absolut beste Saison auf NFL-Niveau, die er abgeliefert hat, mit seiner Career-High 4 Interceptions und auch 18 Pass-Breakups in der Saison. Und ich glaube, dadurch, dass er jetzt auch in seinem, ich sag mal, letzten Rookie-Jahr steht, das heißt potenziell eine Contract-Verlängerung aussteht, wird er nicht nachlassen, sondern vielleicht nochmal eine Schippe draufpacken. Und ich glaube, man wird da auch im nächsten Jahr wieder eine richtig gute Production sehen. Und mit dem Faktor, dass du auf der anderen Seite tendenziell einen Lattimore hast, der eher angeschlagen ist, auch schon wieder aktuell ja eher mit Verletzungen zu kämpfen hat, wird Adebo umso wichtiger für die Secondary sein, die ja gleichzeitig auch einer, wenn nicht sogar die Stärke in dieser Saints-Defense ist. Haben sich hier auch gleichzeitig nochmal im Draft verstärkt mit Alabama-Cornerback Kool-Aid McKinstry.
Bester Name.
Ja, absolut legendär. Den mochte ich am College auch sehr. Ich glaube, der wird diese Secondary nur noch mehr verstärken und das untermauern, dass das eben die Stärke in dieser Saints-Defense ist. Und ich glaube, da wird so ein Adebo einfach auch enorm helfen, beziehungsweise kann auch ein McKinstry da gut an die Hand nehmen und wird da, wenn nicht, sogar noch eine bessere Saison als letzte Saison abliefern.
Wie schätzt du Tyrann Mathieu ein? Ist da noch, hat der noch was im Tank?
Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Eigentlich mag ich ihn sehr gerne und hat mich damals auch sehr gefreut, als er wieder zu den Saints kam. Aber für mich ist er eher jemand, der, wo die Kurve vielleicht tendenziell langsam eher nach unten geht als noch nach oben, beziehungsweise eher beständig bleibt von ihm. Erwarte ich mir schon auf jeden Fall eine solide Saison und eine solide Production, aber jetzt nichts, was krass besonders herausstechen wird.
Du hast gesagt, Kool-Aid McKinstry haben sie jetzt noch dazugeholt und diese Unit, die Secondary, war letztes Jahr schon PFF lässt grüßen, das fünftbeste Team, was das Coverage Grade betrifft. For what it's worth. Jan, hast du was zur Saints Defense beizutragen? Oder Cameron Jordan, der ist apropos absteigender Ast, mache ich mir auch ein bisschen Sorgen.
Also ich gehe da erstmal komplett mit, dass die Secondary das Prunkstück der gesamten Saints sein dürfte. Ich war letztes Jahr ein bisschen hyped von der Offense. Das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Sie konnten alle 4 Starter halten. Sie konnten McKinstry noch dazu holen. Sie hatten die drittmeisten Interceptions geteilt mit 18 Stück hinter den Bears und 49ers. Sie haben sich dann leider ziemlich viel durch die Run-Defense kaputt gemacht. Aber ich finde schon, es riecht gerade bei den Cornerbacks extrem nach Staffelstabübergabe zwischen Lattimore und Adebo, wenn er nicht sogar schon erfolgt ist. Also Lattimore, Sarah hat es angesprochen, immer verletzt, 17 Spiele verpasst in den letzten 2 Saisons, immer viel Unruhe, sein Vertrag musste nochmal umstrukturiert werden. Er ist immer ein Trade-Kandidat, er ist nächstes Jahr wieder ein Cut-Kandidat, weil er einfach sehr viel Cap-Space auffrisst. 2 teure Cornerbacks werden sie nicht behalten nächstes Jahr und wenn man sich entscheiden müsste, glaube ich, hat Adebo da gerade ganz klar die Nase vorne. Von daher sehr gespannt, ob die Secondary wieder so ein hohes Level halten kann.
Also auf dem Papier sind es irgendwie wieder die gleichen Namen und richtig gute Namen, die seit Jahren in der NFL performen. Aber die Saints rutschen für mich einfach immer weiter so in dieses Mittelmaß-Thema rein und kommen da irgendwie nicht raus und haben keinen Plan. Und ich meine, diese ganze Cap-Space-Thematik bei den Saints, die sind ja da jedes Jahr deutlich drüber, schieben immer alles zurück. Und ich frage mich seit Jahren auch, wofür und wohin. Und glaube auch, dass da Dennis Allen dieses Jahr jetzt wirklich auf einem sehr, sehr hotten Hot Seat sitzen wird.
Unter den Teppich schieben sie es. Da sieht es keiner. Da wird das Cap Space dann verdeckt. Ja, es gibt ja immer die 2 Ansätze in der Defense, ne? Also bin ich jetzt ein Pass-Rush-Team oder bin ich ein Coverage-Team? Und die meisten kommen dann doch über den Pass-Rush. So Teams wie die Patriots jahrelang, das war dann doch eher die Stärke in der Coverage und in der Secondary. Bei den Saints scheint es mir ähnlich zu sein. Also sie haben nur 34 Sacks gehabt, das waren die 4. wenigsten in der Liga. Haben aber andererseits nur knapp 19 Punkte pro Spiel erlaubt im Schnitt. Das ist Top 10 in der Liga gewesen und auch eine sehr geringe Third-Down-Conversion-Rate mit nur knapp über 34%. Die Takeaways hatte Jan schon angesprochen. Also da sind die Stärken und Schwächen ganz klar. Sie haben jetzt die Stärke gestärkt mit McKinstry. Und wenn die Secondary noch einen Sprung macht, beziehungsweise zumindest nicht schlechter wird, sieht's gut aus. Sarah, glaubst du, dass eben Thema Cameron Jordan, nur 2 Sacks letztes Jahr, ist auch nicht mehr der Jüngste, ist 35, wenn die Saison startet. Und Chase Young, den sie sich geholt haben, der war ja zum Schluss bei den 49ers. Da hat's auch nicht so gut funktioniert, dass die gesagt haben, nee, den zweiten Pick overall aus dem 2020er Draft, den halten wir jetzt. Also reicht dir das auf dem Papier, die beiden Namen?
Also die beiden Namen sind, glaube ich, mächtig beeindruckend, muss man nicht sagen. Ich halte auch relativ viel von dem Chase Young. Also ich fand das Signing auf jeden Fall richtig gut. Und es macht total Sinn, weil, wie du angesprochen hast, ist Pass Rush einfach das Problem, würde ich sagen, dieser Defense. Und das schadet auf jeden Fall so einen Young nicht. Ich meine, er ist ja im Endeffekt auch ein echt produktiver Pass-Rusher. Also wenn man zuletzt schaut, irgendwie mit 25 Pressures und 7,5 Sacks, das ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, er wird diese Qualität auch zu den Saints bringen. Und ich glaube, dass der Pass-Rush verstärkt wird dadurch. Jetzt vielleicht nicht in diesem absolut riesigen Schritt, dass sich das irgendwie tauschen wird und man sagt, der Pass-Rush wird jetzt die neue Qualität der Saints-Defense werden. Aber ich glaube, es wird besser. Und zusammen mit dieser schon einfach sehr starken Secondary kann das eine grundsolide, wenn nicht sogar wirklich eine gute Defense sein.
Also gehen wir mal davon aus, die D-Line der Saints wird besser und war letztes Jahr zumindest eine Schwachstelle. Schauen wir mal auf die O-Line. Da hat Andy Schaller, auch ein User, die O-Line als X-Faktor genannt bei Insta. Gruß an Andy. Die haben da schon ziemlich gestruggelt, die Saints 2023. Haben auch einige hohe Draftpicks, die da eher enttäuscht haben. Ryan Ramczyk, Trevor Penning. Sarah, jetzt haben sie wieder einen O-Liner früh gedraftet mit Talis Fuaga. Siehst du da Steigerungspotenzial?
Muss auf jeden Fall. Also ja. Die O-Line ist auf jeden Fall das Problemkind gewesen. Hat ja im Endeffekt auch ein Derek Carr zu mehreren Verletzungen geführt. Beziehungsweise eben nicht stark genug geschützt. Und deswegen muss auf jeden Fall was passieren, rein von dem Namen. Glaube ich, können sie da schon eine solide O-Line abgeben. Ich halte auch von dem Fuaga sehr viel, den sie im Draft geholt haben. Ist für mich der nicht kompletteste, aber der, ich sag mal, ausgeglichenste O-Liner gewesen, der sowohl wenn es um irgendwie Run-Game als auch Pass-Game geht, der solideste All-Liner, glaube ich, im Draft war und bei Oregon State eine echt sehr starke Saison abgeliefert hat. Ich glaube, der wird da sofort irgendwie eine Versteckung sein können. Und so einen Trevor Penning zum Beispiel ist nicht ohne Grund umsonst zu hoch gegangen, damals 2022. Ich glaube, auch der kann eine wirklich gute Rolle da einnehmen und solide Leistungen abliefern. Und ich glaube, die O-Line wird besser nächstes Jahr.
Gut, also O-Line, D-Line, viel versprechen. Sie müssen es halt umsetzen. Tommy oder Jan, habt ihr noch was zu Offense zu sagen? Speziell Derek Carr. Seid ihr da aufgeregt und freut euch, wenn ihr an Derek Carr denkt? Oder sagt ihr, das ist wieder ein Jahr verschenkt, das man irgendwie anders hätte nutzen können auf der Position?
Ja, auch das schreit für mich einfach nach Mittelmaß bei den Saints. Und ich meine, als Falcons-Fan, ich war ja da auch einige Jahre dabei bei dem Thema. Jetzt hoffentlich nicht mehr, aber auch mit Derek Carr wieder. Das erzeugt einfach gar keinen Hype bei mir. Alvin Kamara dahinter im Backfield, irgendwie auch nicht mehr der Alte, ist ja auch ganz klar. Ist wahrscheinlich jetzt auch über unsere Running Back-Altersgrenze.
Oh, ja, ja.
Ja, ne, schon längst. Und ja, auch die Receiver, klar, Chris Olave ist überragend, aber auch so nebendran. Irgendwie bei der Saints Offense, da macht auch mir zumindest nichts Lust auf mehr.
Ich glaube, ich sehe das ganz anders. Also für mich kann das eine sneaky good Offense werden. Weil ich meine, du hast jetzt einen neuen OC mit Kubiak, den man auf jeden Fall nicht unterschätzen kann. War davor Passing Game Coordinator bei den 49ers. Wird also auf jeden Fall einiges davon, glaube ich, auch mit zu den Saints bringen. Man kann sich auf jeden Fall auf mehr Play Action und auf Motion in dieser Offense einstellen, was, glaube ich, gleichzeitig auch einen Carr helfen kann. Ich meine, im Endeffekt, Carr hat keine schlechte Saison abgeliefert. Du hast eine Ratio von 14-2, also 14 Touchdowns zu 2 Interceptions, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Und wenn man auf die letzten 5 Spiele schaut, hat er einen Rekord von 4-1, also er kann dir die Spiele gewinnen, wenn irgendwie die O-Line funktioniert. Und die Playmakers, du hast das angesprochen, Olave, aber dahinter finde ich es auch nicht schlecht. Du hast einen Rashid Shaheed, der auf jeden Fall, glaube ich, vor allem in der nächsten Saison nochmal ein richtiges Up erleben wird. Hat schon in der letzten Saison, finde ich, echt gut ausgesehen. Und auch so ein A.T. Perry. Ja, er hat ein bisschen gebraucht als Rookie, logischerweise, um da irgendwie reinzukommen. Aber wenn er in seinen letzten 8 Spielen hat er 4 Touchdowns aufgelegt, was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Wir haben gerade eben gelernt von Pittman, das hat er in der Saison gemacht, als Wide Receiver 1. Das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Und ich glaube, diese Offense kann echt nicht schlecht werden. Und selbst wenn dann vielleicht so ein Carr nicht funktioniert, ich meine, die Saints haben sich auch mit einem Spencer Rattler im Draft verstärkt, der gerade im Trainingscamp echt einige Lorbeeren absahnt, wie man hört. Also da sind viele sehr überzeugt, dass er dann auch im Laufe der Saison wahrscheinlich den Starting-Job übernehmen wird. Und zusammen mit dem, was drumherum funktioniert, ja, das Run-Game, die Rushing-Attack muss besser werden. Das sind wir, glaube ich, uns alle einig. Aber davon mal abgesehen, das Passing-Game, glaube ich, kann richtig Spaß machen.
Gut, das klingt doch sehr vernünftig und ist auch ein X-Faktor übrigens aus der Community gewesen. Alex.st hatte geschrieben, Clint Kubiak, neues Level für die Offense, Fragezeichen. Okay, es war eine Frage und Sarah hat sie beantwortet. Sehr gut. Apropos, wir haben ja über Rookie-Namen gesprochen. Und jetzt wird sensationell. Schnallt euch an. Wir kommen zu den Atlanta Falcons. Und ich, Tommy, ich hätte bitte gern den kompletten Namen. Also jetzt nicht cheaten hier. Wer ist dein X-Faktor?
Und los geht's. Also beim Vornamen muss ich leider cheaten. Er ist Rook und er wird für immer Rook heißen. Ich kann es nicht aussprechen, aber es sind da einfach zu viele Konsonanten. Aber ich finde, die Vokale beim Nachnamen machen es einem dann recht leicht. Es ist Rook O'Horro. Und
sehr stark.
Ja, jetzt habe ich das auch noch verkackt, aber
nee, überhaupt nicht. Oh, horror.
Also
sagen wir jetzt alle mal dreimal.
2 Tischtennisbälle im Mund.
Das klang so ein bisschen wie Weihnachtsmann, der gerade irgendwie durch den Kamin
aber gesaust kam. So ein dicker Weihnachtsmann, der nicht durch.
Genau. Der noch ein kleines bisschen stecken bleibt. Ja. Nicht stecken bleiben wird er allerdings hoffentlich in den gegnerischen O-Lines, sondern da wird er immer durchrauschen. Er ging im Draft extrem hoch an 35. Stelle. Sie sind ja mit dem Calvin Ridley Draft-Pick von der dritten Runde in der zweiten noch hoch. Und nicht viele hatten ihn da, ehrlicherweise, muss man auch sagen. Und es war auch so der zweite Head-Scratcher der Falcons dann nach dem Quarterback ja, Draft an 8. Position, über den, da muss ich glaube ich auch noch mal ein bisschen zurückrudern im Vergleich zu der Reaction-Folge. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass sie da ganz früh sehr viel in die Defense investieren. Sie haben es jetzt aus den oft erklärten Gründen nicht gemacht. Sie haben keinen Defense-Spieler an Position 8 gesehen. Und ja, hoffen oder ich glaube, sie gehen davon aus, dass sie einfach kein Quarterback-Talent mehr wie Penix in den nächsten Jahren bekommen werden, wenn es denn jetzt alles mit der Offense so läuft, wie es laufen wird. Dann kommen sie ihrer Meinung nach nicht mehr an 8 dran und der Meinung bin ich auch. Den Optimismus teile ich mal. Ja, Rook, wie ich ihn nenne, ist einfach auch ein physischer Freak. Und da ist von mir aber auch ein bisschen das Prinzip Hoffnung mit dabei, dass es einfach so läuft wie bei den Rams letztes Jahr. Head Coach Raheem Morris und Defensive Coordinator Jimmy Lake kommen ja aus Los Angeles. Und da haben ja die der Defensive Tackle Kobe Turner und Outside Linebacker Byron Young auch extrem überrascht. Das waren ja auch, glaube ich, 2 Drittrunden-Picks, 23, die dann da aber auch gespielt haben wie First-Rounder oder einfach sehr überrascht haben. Und die Rams-Defense, die auch, ja, wo man nicht so viel erwarten konnte davor, dann einfach sehr gut haben aussehen lassen. Und die Falcons haben dann die Gebete aller Fans erhört und in der 3., 4. und 5. Runde sind sie auch noch auf Defense gegangen. Und ich glaube, dass das jetzt so langsam diese Bausteine dann sind, um diese Defense einfach mal auf ein besseres Level zu heben. Und ich meine, die Offense mit all ihren Playmakern, die muss ich jetzt nicht nochmal alle aufzählen, aber die, wenn es eben mit Cousins klappt, werden sehr, sehr gut sein. Und dann geht's eben darum, und das ist auch der X-Faktor, dass die Defense das alles, was die Offense sich da erarbeitet, nicht wieder einreißt. Und eben auch mal der Offense ein paar Pausen gibt und nicht immer gleich nach 3 Plays die Defense wieder vom Feld muss, weil hinten Touchdown reingefallen ist, sondern einfach mal eher dann so das Thema Free and Out vielleicht auch mal schafft, was man als Falcons-Fan auch noch nicht so oft gesehen hat in den letzten Jahren. Also ich, ja klar, da bei Rook ist das Prinzip Hoffnung dabei. Er hat natürlich, das finde ich auch noch eine ganz coole Geschichte, er ist ja in Lagos, Nigeria geboren, hat da, glaube ich, auch die ersten 9 Jahre seines Lebens verbracht und ist deswegen auch Landsmann von Onyemata, seinem Nose-Tackle-Kollegen. Grady Jarrett kommt auch wieder zurück nach Verletzung. Also er hat da sehr, sehr gute Lehrmeister, die ihm da hoffentlich einiges beibringen können. Und dann wird es wahrscheinlich auch so in die Richtung Staffelübergabe dann langsam gehen, weil Onyemata und Grady Jarrett einfach in die Jahre gekommen sind, natürlich noch viel Qualität mitbringen, aber da dahinter jetzt junge Leute aufzubauen und ich meine, 2. Runden-Pick, davon darf man sich auch einiges erwarten. Mein X-Faktor, Rook.
Rook oder auch Ogini Rukiwe Orhororo. So. Vor allem hinten danke, bei Ogini Rukiwe, da ist ein V und dann noch ein W und dann kommt das E erst. Also das macht mich fertig. Also alle. Ich glaube, es macht alle fertig. Bleiben wir bei Rook. Du wolltest ja cheaten wie beim Vornamen, beim X-Faktor. Du hast gesagt, er wolltest eigentlich die ganze, nicht die ganze Draft-Klasse, aber die ganzen Defensive-Rookies als Klasse oder als Unit nehmen. Braylon Trice zum Beispiel haben sie in der 3. Runde genommen. Also von den Washington Huskies. Deswegen kann er ja nur reinknallen, ist klar. Aber auch dieser Pass-Rush war ja ein Problem letztes Jahr bei Atlanta. Also von wem versprichst du dir noch was, abgesehen von Rook?
Ja, von Braylon Trice liest man viel Gutes. Brandon Dorless, der 4. Runden-Pick, auch Defensive End. Das geht alles Richtung Pass-Rush und da ist einfach die Unterstützung extrem nötig. Also im Backfield hat man natürlich mit AJ Terrell einen großen Anker. Jesse Bates auf Safety sieht einfach immer wieder überragend aus und lenkt da so von hinten das Spiel, aber du brauchst einfach vorne in der Line den Support, damit es eben auch im Backfield, in der Secondary deutlich einfacher wird, die Bälle da zu fangen
oder zu defensieren. Gut, switchen wir rüber zur Offense in Atlanta. Da ist natürlich der Name, um den es gehen muss, ist natürlich Kirk Cousins. Michael Penix, vielleicht muss er sich noch ein bisschen gedulden. Manuel, ein User, hat geschrieben, Cousins wird liefern, Ausrufezeichen. Und Heinisch Max hat geschrieben, bringt Cousins endlich diese Offense in Schwung? Fragezeichen. So, Sarah, Ausrufe oder Fragezeichen?
Ist für mich, glaube ich, eher ein Fragezeichen als ein Ausrufezeichen. Ich mag oder mochte Cousins sehr bei den Vikings. Für mich ist er aber jemand, der seine Prime vorbei hat. Also ich glaube nicht, dass er die Leistung nochmal übertrumpft aus den letzten Jahren. er wird sicher schon gut genug sein. Er hat einfach ein ganz gutes Team, finde ich, drumherum. Er hat einige Playmaker im Team, ob das auf Running Back ein Bijan ist oder auf Wide Receiver einen Traquan, einen Darnell Mooney zum Beispiel und auf Tight End natürlich einen Kyle Pitts, die auf jeden Fall nicht ohne Grund Namen sind, würde ich mal sagen, und noch viel Potenzial nach oben haben, auch noch relativ jung sind. Aber für mich riecht's eher irgendwann danach, dass der Staffelstab vielleicht dann doch früher als später übergeben wird auf Quarterback.
Für mich ist es eher ein Ausrufezeichen. Ich glaube, dass Cousins noch mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar zwei gute im Tank hat und dass er wirklich dieses fehlende Puzzlestück der Offense ist, was die Falcons jetzt seit Matt Ryan gesucht haben.
Wenn man sich die O-Line anschaut, Tommy, also Jake Matthews, Left Tackle, Right Tackle, Khalib McGarry, Chris Lindstrom als Guard. Also das ist schon, ich glaube auch hier wieder, was die Grades betrifft, waren sie auf Platz 3, was das Pass-Blocking anbetrifft 2023. Bijan Robinson, ich meine, hatte fast 1500 Scrimmage-Yards, geht auch ein bisschen unter, finde ich, weil sich jeder immer gefragt hat, was macht er denn da, der Arthur? Das ist ja furchtbar. Jetzt kommt wieder der Allgeier. So, ne? Also ich nicht, weil Allgeier ist Top-Spieler mit über 1000 Yards vor 2 Jahren. Aber Bijan, ich meine, den haben sie ja nicht umsonst so weit oben gedraftet. Zach Robinson, Tommy, neuer Offensive Coordinator eben von den Rams. Und die Rams wussten ja eigentlich schon, wie man Todd Gurley zur wichtigsten Figur in einer Offense macht, was man mit Cooper Kupp und Puka Nacua so alles anstellen kann. Werden die jetzt völlig eskalieren? Drake London, Pitts und Bijan. Sag ja und beruhige alle Falcons-Fans, weil Zeit wird's, oder?
Das stimmt, ich sag auch tatsächlich ja. Und auch Darnell Mooney und Rondell Moore, das sind alles so ja, nicht die erste, nicht die zweite und wahrscheinlich auch nicht die dritte Reihe an Receivern, aber so Leute, die dann in so einem Konzept, glaube ich, echt viel Schaden anrichten können. Und ich meine, ich habe wirklich viele Falcons-Spiele geschaut und es war halt immer das Thema, bring den Ball doch einfach dahin. Und ich glaube, das ist das, was Kirk Cousins kann. Und deswegen gehe ich da auch mit Jans Ausrufezeichen mit. Und Kirk Cousins wird diese Leute so einsetzen. Und dieses ganze Geld, was sie jetzt da investiert haben in diesen Riesenvertrag, ist nicht versenkt. Und ich glaube auch, dass er dann da zusammen mit Penix, ich glaube, sie werden sich arrangieren können in dieser Lösung. Und er wird die Mentorrolle annehmen. Der Stachel sitzt natürlich, dass er dann nicht komplett unumstritten ist und dass bei den ersten beiden Interceptions oder nach den ersten beiden Interceptions dann schon einige Fans wieder nach Panik schreien werden. Aber ich glaube, Kirk Cousins ist die Antwort. Und Kyle Pitts wieder hochdraften in Fantasy, ist ja klar.
Ist ja klar. Apropos Fantasy, wir kommen zum nächsten Team, den Tampa Bay Buccaneers. Da gibt's einen Spieler, Jans X-Faktor, der war mal eine Fantasy-Bank, würde ich ihn bezeichnen, gerade im PPR-Ligen. Wie sieht's denn aus mit dem Stand des ehemaligen Fantasy-Monsters Chris Godwin?
Ich muss zugeben, ich fand's nicht ganz so einfach, mir einen X-Faktor bei den Buccaneers auszusuchen, weil klar, der berühmte Elefant auf der Quarterback-Position, der ist ja tabu. Von daher habe ich mich für Chris Godwin entschieden. Auf den ersten Blick muss man sagen, letztes Jahr alles in der Reihe. Er hatte die meisten Catches, er hatte über 1000 Yards, das dritte Mal in Folge. Aber es gibt halt einen riesen Manko. Er hatte nur 2 Touchdowns. Und das ist natürlich für einen Wide Receiver seiner Klasse viel, viel zu wenig. Ich war selbst ein bisschen überrascht. Er hatte das Jahr davor nämlich auch nur 3 Touchdowns. Also er hat sukzessive abgebaut. Er hatte davor noch 9, 7 und 5 Touchdowns. Und der Mythos dieses Wide Receiver Duos in Tampa Bay, das bröckelt so ein bisschen und daran ist er halt alleine schuld, weil Mike Evans hatte seine 13 Touchdowns, hat jetzt nochmal richtig Kasse gemacht im Sommer für 2 Jahre und $52 Millionen unterschrieben und deshalb ist auch Chris Godwin mein X-Faktor, weil er eben jetzt in sein letztes Vertragsjahr geht. Und er natürlich viel mehr zeigen muss als 2 Touchdowns, weil wenn du nur 2 Touchdowns in der Saison machst, dann kriegst du deine 20 Millionen im Jahr auf gar keinen Fall. Deshalb muss er sich beweisen und deshalb sage ich, dass der Erfolg der Buccaneers auch mit der persönlichen Leistung von Chris Godwin zu verknüpfen ist. Und was man dazu noch sagen muss, sie haben bereits einen potenziellen Nachfolger in ihren Reihen, den haben sie sich nämlich im Draft geholt. Jalen McMillan, Ende der 3. Runde, für einige Experten auch so ein kleiner Stil. Da ist die Frage, wird er der 3. Receiver? Sitzt der Chris Godwin im Nacken? Kann er ihn vielleicht sogar schon überholen? Also da müssen sie sich auf jeden Fall battlen und beweisen, wer da auf der Red Receiver Position wirklich die Nase vorne hat.
Ja, Sada, jetzt haben ja die Buccaneers letztlich alle behalten. Oder zumindest, ne, die 2 großen Fragen waren ja Baker Mayfield Und Mike Evans, was machen wir mit denen? Hättest du das auch getan? Und warst du überrascht, wie gut dann Baker letztes Jahr performt hat?
Ich war schon ein bisschen überrascht, glaube ich, wie gut dann Mayfield dann doch performt hat. Ich hätte es, glaube ich, nicht so erwartet. Aber er hat für mich gezeigt, warum er Quarterback 1 bei dem Team ist und warum er das auch in den nächsten Jahren noch sein kann. Für mich ist ein Mike Evans und zusammen mit einem Chris Godwin einfach ein verdammt gefährliches Wide Receiver Duo, was man auf jeden Fall halten sollte, weil man sieht einfach, es funktioniert. Und warum sollte man was halt echt gut funktioniert und eins der besten Duos in dieser ganzen Liga ist, verändern? Ich glaube, das macht schon Sinn, dass man jetzt den Weg gegangen ist. Und ich glaube, man wird auch in den nächsten Jahren noch viel Spaß damit haben.
Und was können wir jetzt erwarten von Tampa?
Ich glaube, eine richtig gute Saison. Also für mich ist das ein Team, was auf jeden Fall um die Playoffs mitspielen kann und gefährlich werden kann für jedes andere Team.
Tommy, die Buccaneers haben ja jetzt einen neuen Offensive Coordinator. Der Offensive Coordinator ist jetzt Head Coach in Carolina. Liam Cohn, der war bei Sean McVay, natürlich haben wir es auch wieder hier, 2022 der OC bei den Rams, hat da also in den letzten 5 Spielen oder wie lange Baker Mayfield dann am Saisonende 2022 ja Teil der LA Rams war, schon Erfahrungen mit ihm gesammelt, also man, auch hier, man kennt sich. Glaubst du, dass das jetzt so weitergeht mit Baker 2024? Oder war es ein totaler Outlier?
Nee, ich glaube, dass Baker Mayfield einfach genau das spielen kann. Und wenn er die passenden Umstände hat, ich meine, er hat auch bei den Browns damals schon immer angedeutet, was er alles kann. Und ich war auch damals schon Baker-Fan und glaube auch einfach weiterhin, dass er das in diesen Umständen gut kann. Jetzt kennt er den OC wieder. Und ja, ich bin da bei den Bucks auch vorsichtig optimistisch, sehe sie auch da ganz klar vor den Saints zum Beispiel und wo ich die Falcons sehe, kommen wir dann später noch dazu, aber bei Baker mache ich mir keine Sorgen und diese Vertragsverlängerung verstehe ich auch total und ich glaube, er ist jetzt da auch langsam mal angekommen, nachdem es ja auch die große Gefahr war, dass er noch zum Journeyman wird.
Was man bei den Buccaneers sagen muss, 2023 war ja doch eine sehr eindimensionale Offense, obwohl Rashad White, da war ich auch so überrascht, hier, was die Scrimmage Yards betrifft, über 1500. Wahnsinn, oder? Also ich glaube, fast 1000 Rushing Yards und über 500 Receiving Yards hatte der und keiner hat's mitbekommen. Außer die Leute, die ihn natürlich im Fantasy hatten und dann am Ende gesagt, oh ja, so schlecht war er gar nicht, wie er aussah. Aber ich glaube, mit Graham Barton, den First-Round-Pick, haben sie die O-Line verstärkt. Kommen wir zur Defense und ich glaube, das, oder bitte, Sarah? Noch zur Offense?
Noch ein kleiner Punkt, der verständlicherweise unterm Radar fliegt. Vergesst mir Bucky Irving nicht. Running Back hinter Rashad White. Ich glaube, der kann richtig schnell richtig viel Spaß machen. Auch quasi ein Dual-Running Back, würde ich sagen. Kann auch gut ins Passing-Game eingebunden werden. Und hat in Oregon schon sehr, sehr viel Spaß in der letzten Saison gemacht. Ich glaube, der kann auch in Tampa mindestens genauso viel Spaß machen und dir auch so eine gute Ratio von Running und Passing-Yards abliefern.
Der Fantasy-Sleeper-Pick des Tages wurde ihm präsentiert von Sarah. Kommen wir zur Defense. Die Buccaneers letztes Jahr Top 10, was Scoring betrifft. Nur 19,1 Punkte pro Spiel zugelassen. Die siebtwenigsten der Liga. Antoine Winfield Jr., der Safety, war, jetzt pass auf, der einzige Spieler in den letzten 25 Jahren, der 100 oder mehr Tackles hatte, es waren 122, 5 oder mehr forcierte Fumbles, es waren 6, 5 oder mehr Sacks, es waren auch 6, und 10 oder mehr Pässe verteidigt, also defended, in einer einzigen Saison. Dafür hat er 81 Millionen über 4 Jahre bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Seht ihr in der Defense bei den Buccaneers eine Schwachstelle? Ich glaube, die Stärke ist eindeutig die Secondary, würde ich sagen, oder?
Also ich muss mich da leider wiederholen. Ich fand es wahnsinnig schwer, diesen X-Faktor in der Defensive zu finden, weil du hast es angesprochen, sie haben Top-Zahlen geliefert. Sie haben die Leute, die sie halten wollten, konnten sie halten. Wenn die ihr Level wieder mitgehen, dann wird es wirklich viel von der Offensive, vom Quarterback und von eben seinen Receivern abhängen. Da mache ich mir in der Defensive eigentlich weniger Gedanken. Die waren die letzten Jahre immer gefährlich. Letztes Jahr mit den Takeaways etc. mache ich mir wirklich wenig Sorgenfalten auf der Stirn.
Ja, gut, Vita Vea wird auch nicht jünger, aber von Schwachstelle so extrem weit weg und das ist einfach auch eine sehr, sehr solide Geschichte. Also jetzt nicht so, man denkt, oh, gegen die haben wir gar keine Chance, aber ja, die Bucks-Defense ist und bleibt einfach gefährlich.
Also sagen wir so, wenn die O-Line nicht keine Regression veranstaltet 2024 und die Defense weiterhin die Stärke bleibt, dann reden wir da wahrscheinlich wieder von 9 bis 10 Siegen. Mehr würde ich ihnen aber auch nicht zutrauen, auch was die Playoffs betrifft. Ich finde, diese Division ist und bleibt, also für mich hat sich da nicht großartig was verändert im Vergleich zur letzten Saison. Ein Team, das aber vermutlich besser werden wird als 2023, sind die Carolina Panthers. Mit denen schließen wir die Division ab. Mein X-Faktor ist relativ offensichtlich und nicht überraschend wahrscheinlich Robert Hunt, der Guard, den sie aus Miami geholt haben. Robert Hunt war ein Top-10-Guard letztes Jahr, hat nur 5 Pressures zugelassen als Interior-O-Liner. Die zweitwenigsten eines Guards in der NFL mit einer gewissen Anzahl an Snaps logischerweise und hat auch die geringste Pressure-Rate in der NFL bei den Guards zugelassen. Natürlich in der Offense mit Tua, wo Tua den Ball relativ schnell losgeworden ist, ne? Also wo das Guard-Leben ein bisschen einfacher war vermutlich. Hunt ist jetzt 27, war ein Zweitrunden-Pick der Dolphins 2020, hat am Anfang als Right Tackle begonnen und ist dann nach innen gegangen und hat in den letzten 4 Jahren 55 Spiele gemacht. Also ist auch sehr zuverlässig und konstant und war eben einer von 2 splashy Moves, den sie in der Interior O-Line gemacht haben in Carolina, weil sie wussten, okay, wenn wir einen 1,60 Meter großen Quarterback haben, der ausschließlich aus der Shotgun operiert. Also ich habe mich wirklich schwer getan, einen einzigen Snap zu finden, wo er an der Center war. Aber okay, vielleicht ändert sich das. Dann müssen wir diese Guard-Position upgraden. Das haben sie, glaube ich, gemacht. Damien Lewis aus Seattle, Jan kennt ihn. Okay, wenn er nicht verletzt war, okay, würde ich sagen. Der hat auch nur in Anführungszeichen 53 Millionen für 4 Jahre bekommen, im Gegensatz zu Hunt. Das war dann deutlich mehr, 5 Jahre für 100 Millionen, 63 davon garantiert. Und in den ersten beiden Jahren bekommt er 44 Millionen komplett garantiert. So, jetzt gucken wir eben auf den neuen Headcoach, Dave Canales. Der hat mit Geno Smith in Seattle gute Arbeit gemacht und letztes Jahr mit Baker Mayfield. Sarah, Bryce Young, geht da noch was oder war es so schlimm letztes Jahr, dass man da wirklich mehr als dran zweifeln müsste?
Nee, also ich bin ziemlich sicher, dass da noch viel geht, weil ich meine, auch im letzten Jahr, da war ja auch vieles von seiner Leistung, würde ich mal sagen, nicht komplett selbst verschuldet. Also ich meine, er hatte auch einfach teilweise viele Drops durch die Receiver hinnehmen müssen, die keine Drops hätten sein müssen. Da ist auf jeden Fall noch deutlich Potenzial nach oben und ich glaube, ich meine, er hat ja auch einige Verstärkungen bekommen, zum Beispiel so einem Xavier Leggett, den man jetzt im Draft geholt hat, der ja auch schon nicht nur durch seine Interviews positiv auffällt, sondern auch jetzt schon im Trainingscamp echt gute Plays abliefert, auch ein Deontay Johnson. Immer noch ein Adam Thielen, den du im Team hast. Ich glaube, da wird es einen deutlichen Schritt nach oben geben. Heißt jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie um irgendwie Playoffs mitspielen oder irgendwie sowas, aber es wird eine Verbesserung da sein, da bin ich mir ziemlich sicher und man wird auch einen anderen Bryce Young sehen.
Also es wäre halt wirklich extrem, wenn sich alle so getäuscht hätten. Ne? Ja. Also wirst du ja nicht first overall vor CJ Stroud aus Versehen. Normalerweise, Tommy.
Ich glaube, das ist auch für Bryce Young einfach super undankbar, dass eben CJ Stroud so eingeschlagen ist und jetzt immer der Vergleich kommt, na, hätten sie aber mal lieber den genommen. War vielleicht auch, also es war keine gute Rookie-Saison, aber dieser Vergleich ist halt einfach extrem hart für ihn und es wird ihm auch nicht gerecht. Und ich glaube, eine durchwachsene Rookie-Saison muss man jedem zugestehen. Und jetzt haben die Panthers da, glaube ich, die richtigen Schlüsse rausgezogen, bezahlen die Guards teuer, aber werden sich da eben sehr verstärken. Und ich glaube auch, dass Deontay Johnson einfach, also Bryce Youngs ganz persönlicher X-Faktor wird, eine super Anspielstation, Xavier Leggett mit seiner Geschwindigkeit. Und dann hast du eben immer noch Adam Thielen da, der natürlich auch nicht jünger wird, aber letztes Jahr ein so wichtiger Teil war oder beziehungsweise einfach sein musste und da jetzt die Entlastung dafür zu haben. Ich traue den Panthers auch deutlich mehr zu, offensiv. Aber natürlich auch so auf Tight End, das lacht mich nicht an, Ian Thomas, Tommy Tremble. Chuba Hubbard legt natürlich gute Zahlen auf, aber hat auch keine Konkurrenz im Backfield. Also die Panthers haben weiterhin Baustellen, aber sie haben gute Moves gemacht und ich sehe sie auch verbessert.
Also die ersten 4 Picks im Draft dieses Jahr waren alles offensive Playmaker, also wenn es funktioniert, natürlich nur Xavier Leggett, vor allem Sarah South Carolina, ne? Also auch noch Hometown Hero. Jonathan Brooks von Texas, Running Back, also der könnte und war der erste Running Back, der gedraftet wurde. Also da haben schon viele gesagt, oh, Luxuspick. Sada, Luxuspick oder nicht? Ich meine, jetzt muss er erstmal den Kreuzbandriss überstehen, aber das Problem hatte Todd Gurley auch und ist dann halt völlig eskaliert nach einer gewissen Anlaufzeit.
Ich verstehe auf jeden Fall, warum man ihn genommen hat. Ich glaube, der kann dir auf jeden Fall viel Spaß machen. Ist ein sehr vielseitiger und auch ein schneller Running Back. Ich glaube, der kann schon funktionieren. Ich würde aber nicht direkt von Day One das erwarten.
Ja, muss er auch nicht. Miles Sanders ist immer noch im Team, war auch wieder eine so eine Running Back Unterzeichnung, die sich nicht wirklich gelohnt hat, komischerweise. Also ich fand ihn bei Penn State schon geil, habe mir immer gedacht, okay, bei den Eagles, da ist er vielleicht ein bisschen zu wenig zum Einsatz gekommen und musste sich da das Backfield teilen. Aber okay, also in Carolinas erste Jahr war nicht wirklich vielversprechend. Also mal sehen, ob der überhaupt den Cut übersteht, Jan.
Was ich noch ziemlich spannend finde, wir haben es angesprochen, 62 Sacks, ganz viele Probleme in der O-Line, 8 verschiedene Right Guards, was sie auf der Center-Position aktuell machen, denn da haben sie den Center des letzten Jahres entlassen, der hatte 8 Sacks insgesamt zugelassen, Bradley Boseman ist weg und aktuell soll Austin Corbett als Center starten, der hat 62 NFL-Spiele gestartet, davon als Center 0. Das heißt, der war zuletzt in der Preseason 2019 bei den Browns, hat er mal Center gespielt, den wollen sie jetzt umschulen, ist natürlich auch ein wahnsinniges Risiko, wenn du eigentlich deinen Quarterback mit allen Mitteln beschützen willst, da jetzt einen eigentlich ungelernten Center nach vorne zu stellen. Mal schauen, ob das Experiment gut geht, aber ob dann doch noch mal irgendwas umgeändert werden muss da an der O-Line.
Aber Sada als Quarterback, also du bist ja näher dran im wahrsten Sinne. Glaubst du, dass ein extrem erfahrener Guard sich umstellen kann?
Ich glaube schon. Ich glaube so, der größte Faktor so ein bisschen ist halt, funktionieren die Snaps, funktioniert das Timing von den Snaps und alles. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, auf diesem Niveau mit diesem Coaching-Staff, dass das schon funktionieren sollte. Und ich glaube dann rein vom, was das Blocking-Scheme quasi angeht, ist es weniger ein Problem und deshalb glaube ich, overall kannst du das schon machen.
Also wenn diese Interior O-Line, wenn die funktioniert, dann ist es schon mal ein Riesenschritt für Young und eine sehr gute Voraussetzung, zumindest solche Umstände zu haben, die es ihm ermöglichen, sein Potenzial auszuschöpfen. Ob er eins hat, werden wir dann sehen. Die Frage ist noch unbeantwortet. Vielleicht noch so ein Spieler, den ich so ein bisschen auf dem Rad, Jatavion Sanders ist so ein Rookie-Tight End. Den haben sie an Nummer 101 genommen. Der könnte auch überraschen. Vielleicht auch nicht gleich zu Beginn, aber mal sehen. Zur Defense, auch fürs Protokoll. Also die war nicht das Problem. Deswegen durfte Ejiro Averro, der Defensive Coordinator, auch seinen Job behalten. Auch unter einem neuen Coaching-Staff ist er doch eher ungewöhnlich, weil sie einfach also angesichts der Umstände, da haben wir es wieder, sensationell performt haben. Jedes Mal Offense, 3 and out, ein Punt nach dem anderen. Du kommst nicht aus deiner eigenen Hälfte raus und lässt trotzdem nur die viertwenigsten Total Yards zu pro Spiel, also im Schnitt. Und hat natürlich sehr wenige Takeaways. Das macht's Leben dann halt auch nicht einfacher. Aber ich finde, wenn man bedenkt, dass sie immer mit dem Rücken zur Wand standen, haben sie einen super Job gemacht. Also das gibt schon mal Hoffnung. Hat jemand noch von euch was zu den Carolina Panthers, die ja demnächst in München zu Gast sein werden? Spitzenspiel gegen die New York Giants. Die Giants schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ansonsten kommen wir zu den Standings, die ihr euch so überlegt habt. Der Tommy schaut schon so, als ob er jetzt gleich seine Standings raushauen will.
Ja, das mache ich sehr gerne und wenig überraschend. Ich habe die Falcons auf 1. Dahinter okay. Dann die Bucks und dann habe ich tatsächlich überlegt, ob mich die Panthers schon genug überzeugt haben und ich halt echt wenig von den Saints, ich glaube, das kann man vorhin zu sprechen, aber ich sehe die Saints dennoch davor auf 3 und dann die Panthers auf 4.
Jan?
Jetzt schon mehr Einigkeit als in der Division davor. Ich glaube an Kirk Cousins, hat deshalb die Falcons auch auf 1, die Buccaneers dahinter, die Saints mogeln sich irgendwie noch auf 3 und die Panthers bleiben auf 4.
Dann mache ich mal weiter. Ich habe die Bucks auf 1 tatsächlich, die Falcons auf 2, dann die Saints auf 3 und die Panthers auf 4.
Und ich schließe mich Sarah an, weil die hat nämlich Ahnung von dem Sport. Und ich glaube, Carolina wird einen Sprung machen, aber die Saints überholen sie trotzdem nicht. Und Tampa, wieso? Ich meine, die haben das Gleiche wie letztes Jahr und werden vielleicht nicht schlechter sein. Wunderbar, ich bedanke mich sehr herzlich bei euch allen. Danke dir speziell, Sarah. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal. Bin mir fast sicher, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Wir hören uns alle wieder in 2 Wochen. Das heißt, das müsste dann der 15. August sein, wenn ich richtig rechne. Und ich wünsche euch allen noch weiterhin schöne Ferien, wenn ihr das habt, oder eure Kinder, oder eine schöne Sommerzeit bei 35 Grad. Das ist doch herrlich. Bis bald. Ciao, ciao.
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 Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.